Genauso wie hier vorne steht der kleine Vignale, der Fiat 850 mit der Vignale-Karosserie.
Ja.
Alle 5 Monate mal eine Mail aus Frankreich oder so von irgendeinem Exotensammler. Sonst interessiert sich da keiner für. Das Auto ist so toll. Aber das habe ich oft. Also ich habe auch ein Herz für solche Autos. Mhm. Ich habe also gerne hier so, ich habe auch oft TVRs. Und was mich gewundert hat, der Piper, der hier war, der mit den 98 cm Höhe.
Halt schnell weg.
Wo, nee, das nicht. Da habe ich ja mit Norm so eine Story gemacht für die Oldtimer-Markt. War über 6 Seiten, wie wir in Urlaub fahren, über das Wochenende im 98 cm hohen Flachwagen, also flachen Auto, nicht hohen Auto. Und da ruft mich der Besitzer an und sagt noch, ja, toll, die Story und so in Aachen. Also er wird ihn dann wieder abholen, weil nachdem die Zeitung raus war, war sein eigenes Auto wieder so verliebt.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und eigentlich müsste ich die heutige Folge mit einer kleinen Rückschau beginnen, mit einem Was bisher geschah, denn diese Ausgabe ist nicht ganz alltäglich. Ich habe mich nämlich mit den Freunden und Moderatoren von 2 aus 11 getroffen. Das ist ein Autopodcast, der auch im schönen Hamburg produziert wird und nicht nur deshalb solltet ihr ihn abonnieren. Zu 2 aus 11 gehören einmal Jens Seltrecht, den kennen Klassikersuchende von seiner Garage 11, einem tollen Youngtimer- und Sportwagenhandel, wo es meist außergewöhnliche Autos mit besonderer Geschichte zu bewundern und zu kaufen gibt. Oder ihr kennt ihn vielleicht noch eher vom Youngtimer-Duell auf D-Max, wo er mit Motorraver Helge Thomsen, der ja auch schon bei mir zu Gast war, Autos der 70er bis vielleicht 90er vergleicht. Außerdem ist noch Frank Otero Molanes dabei, Mercedes-Spezialist, schafft seit etwas mehr als 400 Jahren beim Daimler und er ist außerdem ein großer Autoenthusiast und findet sogar Autos ohne Stern toll. Wer hätte das für möglich gehalten? Wir haben eine Doppelfolge aufgenommen und beschlossen, die 3 Stunden Gespräch einfach in der Mitte durchzuteilen. Den Anfang könnt ihr seit Sonntag bei 2 aus 11 hören und es geht nahtlos hier weiter, weshalb ich den ersten Teil auch unten in den Shownotes natürlich nochmal verlinkt habe. Und wenn ihr hier jetzt heute anfangt zuzuhören, ist es übrigens auch kein Problem. So tiefgreifend waren wir nicht, dass man nicht mehr reinkommt ins Gespräch. Und darum höre ich jetzt auch auf zu reden und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge Alte Schule.
Da gibt es auch so verrückte Sammler, oder? Da seht ihr doch bestimmt auch immer einige Wohnungen und
Sammlungen. Nee, ich sehe ja oft Garagen. Ja. Ne? Oder, also ich gucke mir oft, wenn ich mir Autos angucke, sehe ich halt oft Garagen oder auch Sammlungen, wo viele Autos stehen. Da habe ich auch schon verrückt. Das war schon so. Krass.
Also war das Verrückteste, was dir, wo du sagst, das war?
Ja, da darf ich leider nicht drüber sprechen. Also ich erzähle es dir gleich nochmal, okay. Aber
das ist
nicht Thema des Podcasts.
Nein, okay. Aber das ist richtig krank. Da hört man auch mal.
Ja, das ist tatsächlich richtig krank. Ich kenne ein bisschen was davon. Ja, das ist ja oft so, dass es Sammler gibt, die ihre Sammlungen nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Und da hat man eben im Zweifel.
Wer das macht, ist mein bester Kunde, der Herr Seekamp. Der ist da sehr spannend.
Aber das finde ich ja ganz interessant. Ne? Es gibt ja auch bei Instagram so einige, die, wo man nie ein Gesicht sieht, aber die unfassbar viele Autos haben. Also einen gibt es in München, Muck Collector oder wie der heißt.
Ganz ernsthaft, du weißt es doch gar nicht, ob sie es wirklich haben.
Ja, genau.
Ich finde manchmal, also es gibt tatsächlich, ich habe ja auch einen Kunden, den Outlets für mir gekauft hat, du guckst einen Instagram-Account und sagst so, alter Falter, was hat der denn für Kisten? Mhm. Scheint doch, passt doch alles so zusammen. Aber manchmal guckst du dir so Accounts an und dann weißt du, Alter, da hat irgendeiner Bilder gesammelt.
Ja, ja, genau.
Du kannst im Internet ja alles darstellen und keiner kann nachvollziehen, was ist die Wirklichkeit.
Ja.
Also was ist authentisch? Das ist das, was ich hasse es, wenn es nicht authentisch ist.
Mhm.
Das ist so, weißt du, das ist so dieses Rumgeschwuchtel hier, größer, weiter, hier mein Pferd, mein Haus, meine Olle, weißt du, dieses, das wird da ja exzessiv betrieben, gerade auf Instagram. Mhm. Und ich denke manchmal, nee, das kann gar nicht sein. Und dann lernst du die Leute kennen, denkst dir, ja.
Das ist auch nicht so.
Ist auch nicht so. Viel heiße Luft. Ich war da bei einem Freund der Garage, habe ich auch nochmal ein Foto gemacht, so, ne?
Aber es gibt so einige, da staunt man dann in die andere Richtung, was die irgendwie preisgeben und was die dann doch noch stehen haben. Also,
Du
bist ja was hin und her gerissen, ne?
Aber das ist dieses Medium Internet, also, wie soll ich das sagen, ist es wie bei den Autohändlern. Ja, also ich mache hier schon mal ein Foto durch die Halle, weißt du, wie die Halle aussieht. Kannst du dich an den Autosalon Singen erinnern? früher. Ja. Da hat man immer die Anzeigen gesehen, hat man
gedacht, unglaublich, Alter, oder?
Was für eine Halle.
Ja.
Guckst du genau in das, was es war?
Nee.
Der hat eine Spiegelwand.
Eine Spiegelwand, genau, ja, stimmt.
Im Auto ist irgendwann eine riesen Spiegelwand.
Okay.
Und du hast immer gedacht, das ist ein Riesenladen. Da stehen hunderte von Megasportwagen. Ja. War gar nicht so, sondern war eine Spiegelwand drin.
Ja, wieso? Auf die andere Seite auch noch ein Spiegel? Dann hast
ja,
du
dann den Super-Effekt.
Nee, was ist das meine? Das ist, genau das ist es. Dieses, so, und deshalb, mir fehlt da oft so die Authentizität.
Was sind für euch interessante Sammlungen? Das habe ich mich mal gefragt, wenn ich unbegrenzt Geld hätte. Ne? Also sagen wir mal, und mich sagen wir mal, auf 30 Autos beschränken müsste. Was würde man da kaufen? Das ist übrigens ein ganz interessanter Gedanke, finde ich, weil ich dauernd irgendwie Autos sehe, auch wenn ich euch höre, dann redet ihr wieder über ein Auto, dann sehe ich mich schon wieder oder meine Frau mich schon wieder bei Mobile irgendwie nachgucken, was es da gibt. Neulich Renault 5 Turbo.
Ja.
Turbo 2, ein geiles
Steht
Auto.
Steht ja hier, hast du gesehen, ne?
Ja, ja, natürlich. Ja,
jetzt kommt noch ein Turbo 1 dazu.
Ja, du, dann bist du längst wieder da und schaust, was die denn eigentlich inzwischen kosten. Aber ich frage mich dann so, was, wie wird meine Sammlung aussehen? Wie wäre das bei euch? Also ich, das
30 Autos? Schon viel zu viel, finde ich.
Ja, vielleicht 10 Autos. 10 Autos. Wenn 10 das Autos. Nur Supersportwagen ist, wäre es bei mir überhaupt
nicht. Gar nicht, null.
Gar nicht.
Es wäre wär tatsächlich jetzt mein Mini, der Panda.
Ja.
Ja. Der weiße Volvo 240 würde bleiben.
Ja.
Den Strosek Porsche auf jeden Fall. Und dann, ich habe ein einziges Traumauto, was ich mir komischerweise nie gekauft habe. Ich war immer nah dran, habe es nicht gemacht. Ich würde mir endlich mal einen Ferrari 400 kaufen.
Boah.
Liebe Und
ich
zwar
auch. Ist auch so ein Auto.
Wasserblau, Metallic, Lederbraun.
Mhm. Ohne Witz, war aber neulich einer getestet irgendwo.
Ist
absolut. Automatik oder handgeschaltet?
Handgeschaltet, das ist ein Riesenunterschied. Diese GM-Automatik, die macht
halt Dreigang-Automatik.
Ich habe alle zig Prospekte von dem Auto aus allen möglichen Jahrgängen.
Okay.
Ich habe den als Modell, als 1:43 auch in Wasserblau. Ich war mal kurz davor, einen zu kaufen, damals in Köln noch. Da war ein weißer zu verkaufen, Automatik, der gehörte dem obersten Ingenieur vom TÜV Rheinland.
Okay.
KAU31, ich habe nur alle Bilder auf dem Rechner von dem Wagen. Der war weiß-leder-schwarz. Und dann hat der liebe Sergio, falls du zuhörst, du bist schuld, dass ich ihn nicht gekauft habe. Sergio hat gesagt, ey, 12-Zylinder, das ist nicht gut. Hier, 8-Zylinder maximal, 12-Zylinder Schraube, ich mache da nichts an dem Auto. Dann bin ich irgendwie von dem Thema, der hat mich von dem Thema abgebracht. Der hat mir so malig gemacht. Wir reden über 17.000 Euro, der war damals.
Das ist dann, wollte ich gerade sagen, war auch lange unterbewertet. Kostet natürlich viel, wenn du mal den Motor machen lassen musst.
Ja, genau. Ist immer noch unterbewertetes Auto. Der ist ja mal so ein bisschen
kostet
hoch
halt 60.
Und geht da runter. Ja, für 60 kriegst du ein richtiges ein Top-Auto.
Ja.
Nur das Problem ist immer Wartungsstand. Ich habe mal einen hier nochmal in Hamburg beinahe gekauft, einen silbernen Handschalter.
Mag ich auch total, dieses Ferrari
Silber. Und da waren aber, da war die Auspuffanlage fällig, große Inspektion, das sind direkt 30 Mille.
Ja.
Und der Auspuff kostet allein 10.
Super.
Ja, so. Also, gut.
Ja, das ist
nichtsdestotrotz ist das, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mir auf jeden Fall einen Ferrari 400 kaufen. Und ich bin ja ein großer Porsche 911 G-Modell-Fan. Ich habe ja zig von den Dingern gehabt. Ich würde den Herrn Dr. Konradsheim anrufen und würde sagen, nehmen Sie ihn aus dem Netz. Ich würde mir einen Carrera Clubsport kaufen.
Oh ja.
Ich würde mir einen 3-2 Clubsport kaufen, ohne Cut, das wär's. Das wäre für mich, mehr brauche ich gar nicht, dann habe ich schon alles.
Ja, geht mir auch so.
Also,
ich habe auch einen Traumwagen, weiß ich auch nicht, warum ich es noch nie gekauft habe. McLaren F1, vielleicht war es der Preis damals. Aber
Komisch. Das
ist tatsächlich der einzige, der so weit outstanding ist. Als das erste Bild, ich weiß noch, an der Autobild kam, da saß ich damals auf dem Gymnasium, im städtischen Gymnasium, in der Pausenhalle, habe die Autobild gelesen und habe gedacht, also 1,5 Millionen hat er damals gekostet, 1,5 Millionen Mark. Ich dachte, also jetzt drehen sie durch.
Ja.
So, dass das mal so eine Wendung nehmen würde und heute ja jedes zweite Auto so viel kostet und es auch noch gekauft wird. Das hätte man damals nicht gedacht. Aber das Auto finde ich mit der gesamten Geschichte finde ich unfassbar toll. Und wie das gemalt wurde auf einer Serviette irgendwie am Flughafen. Das ist irgendwie ein besonderes Auto.
Das ist
Auto.
Ja auch mega Engineering, das Auto.
Mega,
ja,
mega toll.
Der hat ja alles gegeben.
Ja.
Also ist ja
und er hat jetzt mit seinem neuen Supersportwagen, hat das ja so ein bisschen wieder aufgegriffen.
Ja,
dieses handgeschaltet und keine Hilfen. Aber der Ur-McLaren, das ist für mich
genau,
das
also ich tollste finde, Auto. Ich finde, bei diesen Supersportwagen, da blickt man nicht mehr durch. Die heißen ja XYZ, die gibt es tausendfach.
Das checke ich auch nicht mehr.
Hier werden drei gebraucht für 10 Millionen,
da waren
drei Sondermodelle.
Absolut inflationär.
Wo du dann irgendwie noch ein Carbon-Pissoir hinten dran hast, das weiß ich, keine Ahnung, ich blicke da was nicht.
Nee.
Deshalb, der neue ist so, ja, toll, aber der ist nicht so einzigartig wie damals der
damalige McLaren, das war Also das ist unfassbar.
Hammer.
Also das Auto, was für mich so outstanding ist.
Stimmt.
Und dann finde ich eine Kategorie drunter, ein Supersportwagen und Carrera GT, finde ich auch total geil. Der Porsche Carrera GT.
Geil Sound.
Oh. Oh. Ja, mit dem 10-Zylinder.
Das ist auch ein Auto. Wie ein Formel 1.
Wow, unfassbar. Wow, ja, unfassbar. Das ist das nächste Auto.
Wie macht der?
So.
Wow, wow, wow.
So, der
ist krass, exakt so.
Krass. Ich weiß,
so.
Ich kenne alle Videos bei YouTube von dem Wagen.
Ja, genau. Nein, jeder, der das Ding gefahren hat, ja, hat übrigens auch Bernd Ramler den Motor entwickelt. Der war damals verantwortlich für den Motor, war kurz bei Porsche.
Geiler
den
Motor.
10-Zylinder gemacht, ja. Und geiler das Motor ist so das nächste Auto. Und danach kommen eigentlich nur Autos bis 250 PS. Also da habe ich dann nichts mehr.
Das ist lustig. Mich interessieren diese Supersportwagen.
Nicht. Nee, mich auch nicht.
Mehr.
Das ist so inflationär gefühlt. Ne?
Also, liegt ja vielleicht in meinem Körper. Wie soll ich in so ein Ding rein?
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu.
Weißt du was? Damals.
Das kannst du ja ändern.
Wie willst du den Führerschein vergrößern? Nee. Normale Sitze einbauen.
Genau. Weißt du hier, da war der Bernd Wieland, wie der noch gelebt hat. Da war ich noch in der alten Garage. Da kam gerade der i8 raus.
Ja.
Das ist 6 Jahre her, 7 Jahre her. Und der besucht mich im i8 und sagt, hier, willst du auch mal, steig mal ein, willst du mal eine Runde fahren? Alter, ich bin da eingestiegen, war super. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Der hat ja irgendwie so eine hohe Kante hier.
Ja, das ist ja diese Carbon-Kante.
Da gibt es doch jetzt ein super Video, was alle rumgeschickt haben.
Ja, so ehrlich, ich bin diese Videos, die sind genauso.
Die sind auch
so. Wenn ich die sehe, denke ich mir, genauso bin ich wie so ein nasser Lachs auf die Mumsenstraße gefallen aus dem i8. Und habe gedacht, was ein Scheißauto.
Ja.
Weißt du, so, ich habe mich so unkomfortabel
gefühlt. Dann noch lieber eine G-Klasse. Ne? G-Klasse wäre auch ein Auto. Findest du doof?
Das ist so ein Macker-Auto.
Mercedes, also nicht die neue.
Eine Mercedes G-Klasse. Die eckige G-Klasse.
Ja.
Diese,
finde ich toll.
Ich kriege übrigens jetzt hier eine aus Spanien.
Macker.
Weißt du, was das Problem ist? Bei der G-Klasse ist das Problem der Habitus. Da sitzen nur Spacken drin, den Autos. Du siehst ganz wenig Leute, die den fahren. Er fährt ihn, weil er Mercedes-Fahrer ist. Ja?
Ja, ja.
Aber es gibt 699 Leasing, 10.000 Kilometer im Jahr.
Ja, das ist
drei gekippt. Drei mit der Kappe nach hinten legen zusammen.
Ja, ja, das ist ein bisschen gekippt. Das stimmt.
Aber
das ist zu in geworden.
Ja, aber es sind die
meisten. Aber teuer ist er immer. Also 699 geht leider nicht bei
mir. Es gab 999, gab es schon Angebot.
Das müsst ihr mal vorstellen.
12 Monate Leasing für
1.000 Euro im Monat.
Mit 10.000 Kilometern. Weiß ich.
Ja, aber das alte, ja, aber als das neue Modell kam, das alte Modell, ja. Aber ja, egal.
Ist nicht lange her. Nee. Ist 3-4 Jahre her.
Das ist Sonderleasing.
Genau, 3 Jahre ist er her.
Genau, und dann, weißt du, und die Leute, die in diesen Autos sitzen, im G63 an einem und ganz ernsthaft.
Aber ganz ehrlich,
ist auch mein Thema.
Aber wir reden drüber. Wenn wir über das Auto an sich reden, das muss man das so ein bisschen neutralisieren, ne? Weil müsstest du auch darüber reden, wer 1986 einen Strohsack gefahren hat.
Wer denn?
Das war jetzt auch nicht unbedingt das.
Nein, Anwälte und
Anwälte. Ja, stimmt ja. Vollkaufleute.
Den haben keine Vollkaufleute gefahren. Weißt du, aus welchem Grund nicht? Aus dem Grund, den er auch gesagt hat, weil du gar nicht den so kaufen konntest, wie du ihn haben wolltest.
Gut. Da ist was dran.
Und der hat
am Motor groß was gemacht.
Es gab, ne? Ich habe den Prospekt, ja, endlich habe ich einen Prospekt mit kompletter Preisliste auch.
Ja.
Und es ist sehr übersichtlich. Also ja, viel gab es
das.
Es gab diese Karosserieteile, das, Felgensätze, die Haube, das, Schluss aus. Und was ich geil fand im Interview, dass er sagt, ja, das habe ich auch nicht gemacht, habe ich ja nicht angeboten.
Ja,
finde ich geil. Genau. Also, da konnte nicht irgendwie so ein Feierabend-Lude kommen und sagen, ey, mach mal goldene Leder rein hier.
Und wisst ihr, dass er damals der größte Porsche-Tuner der Welt
war? Ja, von der Stückzahl her. Ne?
Ja. Das ist so unfassbar, oder?
Ja.
Aber ich finde es ja, ich bin auf der anderen Seite ja tief beeindruckt von meinem Besuch bei Bravos jetzt gerade. Also das ist ja jetzt letzte Woche, die letzte Folge gelaufen. Was die machen an den Autos. Man sagt ja immer, neue Autos lassen sich eigentlich nicht so frame-off restaurieren, weil es sich nicht lohnt mit den ganzen Steuergeräten und Kabeln und so. Die kriegen ja, wenn sie ihre G-Klassen machen mit diesen 800 PS, was ich auch fahren durfte, was wirklich weit drüber ist über dem, was man braucht, aber die rufen die ja komplett auseinander. Und die kaufen ja die AMG G-Klassen und das Leder zum Beispiel wird weggeschmissen. Die fällt das Leder. Also die kommt die teuerste von der Stange erhältliche G-Klasse. Und sie sagen, das ist der einzig limitierende Faktor, ist, dass sie nicht an genug G-Klassen rankommen, die sie bauen könnten. Also es gibt Wartezeiten von, glaube ich, 1 oder 2 Jahren oder so.
Ja,
ist so. Und dann wird das komplett auseinandergebaut. Also der komplette Innenraum, alles wird freigelegt. Es gibt da Fotos bei mir im Netz. Sowas habe ich noch nicht gesehen. So viel Kabel, so viel Steuergeräte. Die sagen, wenn sie dann hinten noch ihren Pickup-Aufbau da bauen, die ganzen Steuergeräte sind hinter der Rücksitzbank, dann müssen sie alles, jedes Kabel verlängern, alles verlegen, die Steuergeräte irgendwo an die Seite ranbauen und dann wird das Ding wieder zusammengeworfen und die haben neben jedem Wagen einen großen Rollwagen stehen, so ein fahrendes Regal mit ganz vielen kleinen Schalen, die alle fein säuberlich beschriftet sind. A-Säule, Dings, Bar, Bumm, Anlage und da sind nur Plastikclips drin. die sie alle da rausmachen, das ist unvorstellbar. Ja, monatelang tüfteln die an diesem Innenraum rum, wird alles noch mit Leder gemacht. Ja. Und das finde ich so cool, wenn da so ein neuer AMG, es gibt da auch ein Video, da laufe ich mit dem Oligofred da rum und dann sagt er, naja, dann müssen wir das ganze Leder rausnehmen. Also den Kern vom Sitz, den behalten wir. Das wird ja nicht weggeschmissen. Das Leder halt. Und dann hier sowas, das ganze Plastik. Und dann haut er so despektierlich gegen noch so ein paar freie Plastiksachen. Ja. Das beledern wir natürlich auch alles, dass das einen einheitlichen Look hat. Und nicht, das ist so weit weg.
Einerseits und andererseits, Brabus hat halt noch einen riesen Vorteil. Brabus ist Autohersteller. Also sie sind selber Hersteller, sie sind kein Tuner. Und durch diesen Status des Herstellers haben die einige Möglichkeiten, weil die Modelle sind dann tatsächlich eigene Brabus-Modelle ja auch. Ja. Ne? Und leider muss man ja sagen, also die Zusammenarbeit ist ja noch da, aber leider ist das Thema Smart ja nicht mehr ganz so stark gespielt, weil die haben ja auch unglaublich coole Sachen für Smart gemacht.
Absolut.
Und waren halt mit, haben ja alle Sondermodelle quasi gemacht, haben unheimlich viel, auch dieses Thema Innenräume, Leder, die haben alles gemacht für das Auto. Wenn man einen vernünftigen Smart haben wollte, dann war das halt am Ende ein Brabo Smart. Ne?
Ja.
Und die sind ja auch richtig in Stückzahlen gegangen.
Also die haben
richtig Stückzahlen.
Haben sie auch gesagt. Ja? Und die werden ja wirklich trotzdem in Hand da zusammengebaut.
Genau.
Die werden genau, haben die genau diese Ausfahrkontrolle irgendwie, wo jemand ewig um das Auto rumläuft und so. Also das ist schon ganz beeindruckend, was die da veranstalten. Und ich bin ja ein großer Lederfan von diesen alten Patina-Ledern, ne? die in Würde altern dürfen so und nachher dann irgendwie so Risse bekommen und sich einfach toll anfühlen und eben nicht dieser lackierte Kunststoff, wo drauf man heute sitzt. Und die machen wirklich Autos noch mit diesem alten Ledern. Also, oder
Mastiff-Leder.
Das ist so unfassbar. Also auch wenn die dann selber sagen, wenn die dann sagen, naja gut, also Schokoeis darf da nicht drauf kleckern, das kriegt man nicht mehr raus. Ne? So, also das finde ich dann schon irgendwie auch so entwaffnet, irgendwie, dass man sagt, okay, man gibt 50.000 für Lederausstattung aus, aber so richtig nutzen sollte man es eigentlich nicht, weil dann sieht man es doch schon sehr bald, was damit los ist. Muss man vielleicht bei hellen Sitzen Vanilleeis essen.
Aber die Autos bleiben tatsächlich auch hauptsächlich nicht mehr in Deutschland. Also das ist halt auch so ein Thema. Ich glaube, sie können mit als Hersteller mit den Fahrzeugen, die sie bauen, natürlich die CO2-Ziele und die Strafzahlungen,
die sich ja auf den
Umsatz
beziehen, glaube ich. Da haben die kein Problem, habe ich auch gefragt.
Ja, ist wahrscheinlich so.
Genau, die Stückzahl ist zu klein, da sind die so ein bisschen außen vor. Und was sie gar nicht haben, sind Kunden, die nach dem Verbrauch fragen und nach Preisen.
Ja, das ist natürlich komisch.
Toll, ne? Ja, ach, komisch. Also einfach bestellen. Das
ist ja Verbrauch und fragen, nee, 3-Tonnen-Auto mit 1000 PS kaufst.
Ja. Aber was ja auch so faszinierend ist, hast du schon mal schusssichere Autos verkauft? Oder irgendwas schusssicheres stehen gehabt?
Ja.
Ja,
richtig,
war der erste
letztes Jahr. Richtig geil.
Schön 126er.
Ja, 100, ja, und richtig heftig. Ja. Ein ganz frommen 126er Guard, also einen echten,
ja.
Von der arabischen Botschaft in Genf. Die sind ja immer schwarz, diese schusssicheren Kisten.
Ja, ja.
Der war braun, tabakbraun, Metallic. Heißt die Tabak? Nee, die heißt gar nicht Tabak, die Farbe. Manganbraun, Metallic
Mangan,
war der. Und innen drin mit braunem Velour.
Mega, oder?
Mega. Und oben eine Dachkonsole mit einem Kassettenradio drin und überall Aschenbecher. Die Araber haben alle das. Und ganz krass, was ja bei einem gepanzerten Auto echt schwarz ist, ein Schiebedach.
Ja, ein Schiebedach, genau.
Und das Geilste an dem Schiebedach war, und das Auto, die wurden ja bei Mercedes auch handgebaut, diese Kisten, ne?
Ja.
Mit solchen Fenstern und so. Krass ist die Qualität bei dem Wagen. Der war von 1982er,
glaube ich.
Also einer der ersten Gar, also noch vor Facelift S-Klasse. Mhm. Die Türen wiegen ja, weiß ich nicht, wie viel Kilo die wiegen, keine Ahnung. Du hast die Türen zugemacht bei dem Auto, die sind so einfach und so satt ins Schloss gefallen, dass ich mich gefragt habe, wer hat diese Gelenke konstruiert, dass diese schwere Tür nach 30 Jahren, also fast 40 Jahren, einfach so mit Bing und dann Block ins Schloss fällt. Unglaublich.
Das war unfassbar. Auch die Spaltmaße, wenn du drauf guckst, das war alles 100% noch sauber.
Und das Schiebedach, klar, dieses Schiebedach kriegt kein Elektromotor der Welt mehr angetrieben. Deshalb war das per Hand und hatte
diese alte 123er.
Ja, der 123er Knebel in der S-Klasse. Und dann konntest du dieses Schiebedach nach hinten schieben.
Unglaublich,
total, oder? Unglaubliches Auto, total geil.
Ich weiß auch nicht warum, aber ist ja, wenn man nach alten Siebenern oder so guckt, dann kommt er immer unten oder gar nicht mal so weit unten, irgendwo in der Mitte, also bei 30.000 geht dann irgendwie so diese Guard-Autos los. Und ich finde, davon geht so eine große Faszination aus.
Ja.
Und sowas bräuchte ich nie, aber ich finde das so cool. Aber natürlich, die Folgekosten sind absurd.
Die Folgekosten, also das war
bei dem auch mal so.
Thema Windschutzscheibe.
Reifen, Traggelenke, wenn da was kaputt
geht. Windschutzscheibe?
Reifen vor allem.
26.000 Euro.
Ja. Gut, die geht aber natürlich jetzt nicht, wer weiß, wie häufig kaputt. Und ich glaube, ein Steinschacht geht da auch nicht durch.
Ich stelle mir vor, dass ein Steinschacht genau im Sicht
wird.
Genau knapp dann.
Aber es sind viele andere Dinge. Es ist alles stark in Mitleidenschaft gezogen und dann gibt es halt auch immer einige Spezialteile, die natürlich auch Geld kosten. Natürlich. Weil natürlich hatte das Auto nicht unbedingt die Bremse, wobei der hatte tatsächlich, wenn ich mir die
Irre sogar
Serienbremsen, da hatte ich ein bisschen Angst. Da hatte ich ein bisschen Angst.
Und dann stand aber so ein Aufkleber aus dem Berg, als wenn du Winterreifen drauf hättest, begrenzt auf Höchstgeschwindigkeit 180 Stundenkilometer.
Ja,
also ganz die Bremse nicht mit mehr Teilenummer auf dem Aufkleber, mit 126 Teilenummer drauf stand, auf dem Tacho noch zusätzlich.
Da waren
die Bremse ist serienmäßig gewesen. Ich will damit nicht 180 fahren, voll in die Eisen gehen müssen. Ja. Brauchst du aber zum Ankern einen langen Weg, der mit dem Schiff.
Aber die haben. Aber da merkt man, also bei dem Auto hat man das gemerkt und dann gleich im Anschluss daran hat Jens noch einen 140er gekriegt, der war zwar nicht gepanzert, das war aber das ehemalige Auto von der IAA 1993, war das so?
93,
genau. Okay. Und dann eben auch so ein mega spezielles Auto, hatte schon die Farbe Azuritblau, die es eigentlich noch gar nicht gab.
Okay. Für die Messe extra gebaut. Oder?
Genau, hatte im Innenraum alles, also Produktionsauftrag war irgendwie,
Fax,
12 Seiten lang oder so.
Ja, ja. Elektrische Einzelszenengardine. Ja,
Wahnsinn, der war echt stark. Und auch so ein, wirklich, man hat eben das Gefühl gehabt, die haben sich hingesetzt und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie können sie das aus den bestehenden Teilen bauen, damit es eben auch eine Langzeitqualität
hat. Ja, die Langzeitqualität. Ja. Bei diesem, der hat so ein, aus eine Vollwurzelholzfläche, wenn es ausklappt, hinten einen Tisch auf der Beifahrerseite gab, in der Rückenlehne. Ey, allein dieser Tisch.
Und die Scharniere an der Seite,
die,
ne?
Die Mechanik, genau, da kannst du ganz ein Kia draus bauen.
Ja.
Ey, das ist unglaublich. Unglaublich, wirklich.
Und den Tropen ihr Holz zurückgeben für viele Fußballfelder.
Ne? Aus dem Vollen gefräst. Ja, das ist Wahnsinn. Aber am meisten beeindruckt war ich aber von dem Guard, weil da tatsächlich so eine Tür mit diesen Scheiben. Was liegt so eine Tür? 150 Kilo, keine Ahnung?
Nee, viel mehr. Eine normale Tür ist schon wahnsinnig schwer. Man wundert sich, wenn man so eine Tür ausbaut.
Ja, ist unglaublich.
Lass sie 250 Kilo wiegen. Ja. Aber wie die Scharniere, du siehst das ja nicht, das Ingenieur.
Nee, genau. Aber du merkst das.
Es ist Mercedes, die haben es so drauf gehabt.
Ja.
Haben sie es immer noch drauf?
Ich würde schon sagen.
Die haben es so drauf gehabt, ich bin ein roter Man. Ne? Ja. Das ist so geil, das ist für die Ewigkeit gebaut.
Ja,
ist das also macht so, ich sage ja immer W126, W124 und auch noch W201 und noch ein R129 so. Die sind für immer gefräst.
Toll gemacht. Ne?
Gefräst aus dem Voll. Absolut aus dem Voll. Ich bin
123er ja eigentlich auch noch, oder? Findest du nicht?
Ja, nee, ja 123, aber da hört es auf. Bei der
Serie. Ja, so, danach sind die auch schon ja.
Da hört es für mich auch auf von der Haptik, von so guten W140, muss ich sagen. Da
ja, kann man sich nicht beschweren.
Ich bin mal W100 gefahren, so ein 600er.
Ja.
W100 bin ich mal gefahren.
Du musst ja mal die Quasi.
Das ist schon toll, ne?
Ich sehe immer so eine Schnittmenge. Was ist ein Oldtimer oder was kann ein Oldtimer? Was ist ein, mit dem du langfristig auch Spaß haben kannst?
Was du fährst, ne?
Genau, was du fährst. Ein W140er, da hast du langfristig auch viel Ärger mit, weil da schon viel, viel, viel Elektronik mit dem Datenbus und so weiter, das ist sicher nicht lustig. Ein W126er ist ein so geiles Auto.
Ja.
Also ich bin ja großer W126, oder wir wollen es mal richtig, nicht, dass die Fans hier noch hier anrufen und sich beschweren, bei alter Schule C126. Also ein S500er SEC ist für mich immer noch Auto, eins, ne? Der Coupés überhaupt.
Und mit Velour.
Wollmilchsau.
Und mit Velour.
Ach so, jetzt, Entschuldigung, ich muss nochmal zurückspulen. Meine Traumautos, es wäre auf jeden Fall ein SEC AMG dabei, ein White Buddy.
White Buddy wird gerade übrigens.
6 Liter.
Wird übrigens gerade einer angeboten, aber nachträglich umgebauter, also kein Originaler.
Ja, ich weiß,
in Rot.
Ja, den roten kennen
wir. In Rot, ja, von jemandem in der Nähe von Stuttgart.
Boah, wie
ganz cooles Ding.
Aber ich finde das.
Aber wenn du mich fragen würdest, also bei mir ist es so, dass ich gefühlt die Träume, die ich habe, die Automobilen, mir irgendwie alle verwirklicht habe. Also es gibt nur ganz wenig, wo ich jetzt noch sagen würde, das will ich nochmal. Und ich träume aber auch irgendwie nicht in den Dimensionen, die ich mir nicht leisten kann oder vielleicht niemals leisten werde.
Das ist schon sehr hilfreich
immer. Ja, es ist ganz komisch. Es ist so eine Art Selbstschutz. Also ich brauche nicht mehr darüber nachzudenken irgendwie. Aber es gibt tatsächlich ein Auto und was soll es anders sein, es ist tatsächlich wieder Mercedes, ein SLS-Flügeltürer. Einen ganz normalen SLS-Flügeltürer, finde ich.
Der
hat ja keine mehr auf dem Schirm, gibt es ja seit vielen Jahren jetzt nicht mehr.
Ja, ja, der ist nur kurz gebaut worden eigentlich. Ne?
Der ist recht kurz gebaut worden und vor allem hat man das, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil da waren alle ziemlich entsetzt. Man hat von heute auf morgen gesagt, so, die bauen wir jetzt noch genau 7 Monate. Mhm. Und wer noch einen haben will, der bestellt jetzt ein Final und das war's.
Ja.
Und es wurde nie sauber veröffentlicht, wie viele gebaut worden sind. Okay. Deshalb ist das auch so ein kleiner Mythos, es gibt halt einfach nicht viele. Das Auto hat einen tollen Motor. Ich meine, das ist ein 6,3 Liter Sauger.
Absolut.
Ist technisch relativ unkompliziert, hat ein etwas aufwendigeres Getriebe, aber das war es dann auch. Und wenn man damit vernünftig fährt und wenn man ihn vernünftig pflegt, und kann man eben auch ganz normal warten wie ein Mercedes, hat man da lange was von. Und er ist preislich aus meiner Sicht jetzt immer noch fair bewertet. Die waren ja schon mal etwas teurer.
Manche teurer.
Und wieder ein bisschen günstiger geworden.
Das wird mal wie ein Z8 abgehen.
So. Und es ist und bleibt ein Flügeltürer Mercedes, und ein Flügeltürer wird es wahrscheinlich in der Kombination auch, gehe ich jetzt heute mal davon aus, auch nie wieder geben. Mhm. Und ein AMG GT ist für mich auch kein Nachfolger. Das ist auch ein geniales Auto, das fährt sich super, macht auch super Spaß, aber hat nicht die Aura eines SLS. Und den wirklich ganz normal, von mir aus in Silber, also der muss,
riesig Silber.
Ja, der ist ja ein schön matten
besonderes Auto.
Aber ich finde ihn auch besonders, aber nicht in Silber.
Ist Geschmackssache, ne?
Ja, also schwarz mit rotem Leder finde ich auch.
Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Silber sage, meine ich Alubeam. Also Alubeam, falls das jemand was sagt.
Ist das Matte? Nee.
Nee, das gibt's auch. Das finde ich auch schön, aber Alubeam ist so eine 12.000-Euro-Farbe damals gewesen, die eben so aussieht wie flüssiges Aluminium. Ist ein bisschen übertrieben, weil so viel anders als Silber ist es auch nicht. Aber es ist schon nochmal ein Schlag drauf.
Ja, okay. Also, aber du hast gerade was gesagt. Du hast deine automobilen Träume erfüllt. Und mir geht das auch eigentlich so. Und wir sind hier auch umgeben von Youngtimern. Ich finde, man muss keine Millionen ausgeben, um sich Träume zu erfüllen und coole Klassiker zu haben. Absolut. Wenn ich mal so zurückblicke, habe ich kein Auto, was teurer war als 25.000 Euro und auch irgendwie nicht gebraucht. Ich habe einen M5 gehabt, einen 500e, einen Z4. Ich habe wirklich lustige Autos gehabt, mit denen ich viel Spaß gehabt habe. Aber wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt kauft, irgendwie bilde ich mir ein, dass man für relativ dünnes Geld extrem viel Spaß haben kann. Und wie gesagt, das lustigste Auto für mich war der 944, der hat 1.500 Euro gekostet. So, also das war, mit dem verbinde ich am meisten, da habe ich die tollsten Roadtrips gemacht, da habe ich viel mit erlebt und eine lustige Zeit gehabt, was ja auch irgendwie für so ein Auto steht irgendwie, oder man erinnert sich an bestimmte Sachen zurück, wenn man die Lieder hört, die man da drin gehört hat oder so. Und wenn ich mich hier umgucke, dann musst du jetzt auch nicht die Taschen voll mit den Hunderttausenden haben, die du dauernd vorblätterst, vielleicht jetzt beim GT3 RS oder sowas, aber auch der als normaler GT3 kostet vielleicht 80 oder 70 oder so. Und das ist ein Supersportwagen, mit dem man alles machen kann. Ne? So, und ich brauche nicht für 600.000 den nächsten oder McLaren Senna für 1 Million oder so. Ich glaube eben nicht, dass ich damit so viel mehr machen würde als mit einem gebrauchten GT3.
Genau das ist es. Und ich musste, als du das gerade erzählst, habe ich ein Bild vor Augen, nämlich denjenigen, der den S8 gekauft hat. Der wird sich richtig über das Auto freuen. Denn dieser Audi S8, in Anführungsstrichen erste Serie, also der erste Audi A8 als S8, aber davon eben späterer.
Ja, Facelift mit
360 PS. Genau.
Ja, super.
Und der Wagen ist top, der ist innen top, der ist außen top, der hat eine tolle Form,
das tolle Leder.
Das tolle Leder.
Für 19,9.
So, für 19,9. Wenn du den jetzt fliegst, was soll denn da passieren?
Ja, mega. Eine riesen Anekdote. Hat der beledertes Armaturenbrett?
Nee. Haben die lange gar nicht angeboten.
Nee, genau.
Gab's ganz
nachher viel. Mussten sie es machen, weil die Konkurrenz, also BMW und Mercedes, und die haben das auch gemacht. Genau. Und dann mussten sie es machen, das war auch nicht vorgesehen. Und das hat Audi bei jedem mal bestellten Armaturenbretter, das Auto 12.000 Mark, haben sie draufgezahlt, weil sie es zu dem Preis nicht anbieten konnten. Und die mussten das Auto so weit weg von der Serie machen, das Armaturenbrett rausbauen, per Hand beledern, wieder in die Fertigung reingeben und so. Also das hat sie richtig Geld gekostet, wenn sie das Armaturenbrett beledern mussten.
Ja. So, und wenn ihr mal eine Werksbesichtigung gemacht habt, dann wisst ihr warum. Weil so ein Armaturenbrett wird ja komplett über Roboter
durch die
Tür eingesetzt. Ne? So. Ja. Und wenn du dir anguckst, dass du müsstest ja das Armaturenbrett nehmen und müsstest genau das beledern. Was passiert? Wenn es ein bisschen weich sein soll, hat es halt, weiß ich, 1-2 Millimeter mehr. Und die kann die Maschine schon nicht mehr, sauber einpassen, weil da ist ja gar kein Platz mehr.
Ja, genau.
Und dann hast du Pech. Also, und wenn du es nur für eine kleine Serie machst, baust du ja nicht, einen Roboter um, die Strecke um. Hast du recht. Das wird bestimmt ein manueller Prozess gewesen sein, der sehr aufwendig war.
Und allein das Ding aus der Serienfertigung rauszuholen, das höre ich ja auch immer bei den Tunern. Wie gesagt, bei Brabus habe ich auch gesagt, warum kriegt ihr nicht die Rohkarossen? Das wäre viel einfacher. Dürfen die nicht aus Haftungsgründen sagen, wir bauen euch komplette Autos.
Deshalb war ja damals der Porsche Carrera 3.2, wenn du den im Turbo-Look bestellt hast, so teuer. Die haben ein Turbo gebaut, bis kurz vor der Hochzeit. Und haben dann die Turbokarosserie weggenommen und haben Carrera 3.2 Motor eingebaut. Und so ist der Turbo. Es ist tatsächlich so. Ja. Und der Rest ist komplett Turbo. Also alles, Farbe, alles ist vom Turbo. Mhm. Nur dann hinterher der Motor nicht und die Getriebe einheitlich. Aber erstmal muss es ja produziert werden bis dahin und dann händisch rausgenommen werden. Was bei einer kleinen Firma wie Porsche damals noch einfacher war, aber es ist auch irrsinnige Kosten der Produktion.
Ja, das ist eh verrückt. Oder auch Brabus EV12, wo du den normalen E-Klasse in 12-Zylinder gebaut hast.
Ja. Den 210er damals meinst du, ne?
Genau, hat der Kurfürst ja auch gesagt. Es ist ja nicht vorgesehen gewesen. Das heißt, sie mussten den 12-Zylinder als Ersatzteil bei Mercedes bestellen. 12-Zylinder, Kabelbaum, Ding, der 12-Zylinder hat 60.000 gekostet.
Ja.
Also 60.000 Mark.
Ja,
das ist nur das Ersatz.
LKB, ich kriege da so ein schades Auge noch. Ich kriege da ein LKB E70, heißt der.
Okay.
Das ist ein Kombi, also ein W124er Mercedes Kombi. Der hat einen 7,3 Liter 12-Zylinder-Motor drin.
Oh, den kriegst du?
Ja. Es gibt es nur als einmal gebaut worden, das Auto. Es gibt es nur einmal.
Ist auch recht bekannt, das Auto.
Ist in der Szene ganz bekannt.
Ich habe vor 15, 16 Jahren davon schon im Internet mal Bilder gesehen. Und genau das Auto ist das auch. Er hat auch ein beledertes Armaturenbrett.
Ja, der hat 500 und...
25 PS.
500... Der hatte 582 PS oder 76 PS. Genau, 576 PS. Der hat nämlich 250 PS mehr wie ein 500e. So. Und da hat sich ein Arzt aus dem Taunus irgendwo, der hat sich ein E200 Kombi bestellt, voll ausgestattet. Den hat er zur MKB gegeben. Den haben die auch weitgehend im Vorderwagen erstmal rausgerupft, komplett. Haben die Spritzwand auch versetzen müssen.
Ja, klar, musste schon mal 18
den 7, hatte damals 7 Liter gehabt, ne, der Mercedes-Motor.
Ja, 6 Liter. Der Mercedes
6 Liter. 6 Liter
und den 6 Liter aber, Motor, den haben die aufgebohrt.
Ja, das geht
auf,
wohl.
Auf knapp 7,2 Liter. Mhm. Vorderwagen haben sie vom 500e genommen, Achsen vom SL60 vorne und hinten komplett. Haben hinten die Karosserie auch so verbreitern müssen wie vorne. Das Geilste an dem Auto ist, der Auspuff ist eigentlich wie beim 300 TE, einfach nur zwei Rohre hinten raus.
Ja, mega, oder?
Der ist in jeder Phase so gebaut, als hätte das Werk das gemacht. Ein ganz perverses, muss, ich weiß gar nicht mehr, was war der Neupreis?
Ganz schlicht, Leasing Silber.
Ja, Silber, Leder, Schwarz.
Ja, super, oder? Wirklich, das Auto ist eine Bombe. Und wir haben damals, du hast es gepostet, ich habe es auch nochmal gepostet und geteilt in einige Gruppen. Und die Leute drehen natürlich durch.
Die kannten den alle.
Weil 124er T-Modell mit so einem Motor drin. Dann dieser gesamte Habitus, wenn du das Auto siehst, so... ja, also er wäre ja schon cool, wenn er nur einen 500er Motor hätte.
Ja, ja, klar, als Kombi. Ne?
Aber hier steckt eben getunter V12 drin und dann eben wirklich nach der alten Manier. Nicht irgendwie hier ein Turbo und da ein Dies, sondern wirklich
gebohrt.
Das klassische, genau.
Wie ein AMG-Motor.
Klassische
Kombi-Halterung. Ja, genau. Ist ja auch übrigens so ein Dilemma, wo die Tuner drin sitzen. Das haben wir bei Alpina erzählt. Die haben ja früher ganz tiefgreifende Veränderungen am Motor vorgenommen. Also viel per Hand nochmal poliert, ausgelitert, dass jeder gleich groß ist und so. Ja. Und da musstest du ja viel auseinanderrupfen und tatsächlich einfach machen am Auto und konntest einfach viel Serienstreuung glätten. Und dadurch haben die Autos ja immer weniger verbraucht als die Serienautos, sind aber immer viel schneller gefahren und viel mehr Leistung. Das habe ich immer als Jugendlicher nie verstanden. Da habe ich gedacht, also okay, die täuschen sich immer bei Alpina oder die zahlen den Geld. Aber nee, die haben einfach den Wirkungsgrad der Motoren erhöht, weil sie natürlich alles verbessert haben und so. Und der sagt inzwischen, das lohnt sich einfach nicht mehr. Die Serienstreuung ist so gering, die ganzen Passungen sind so gut, die Motoren sind auf so hohem Niveau in der Serie schon, dass du diese ganzen Änderungen, das ist so exorbitant teuer, das ist tatsächlich das, was Brabus jetzt zum Beispiel wieder macht, irgendwie mit eigenen Pleuelen und Kolben und was weiß ich was. Aber das ist dann nochmal irgendwie so viel teurer, also dass du einfach für so ein bisschen Leistungstuning, dreht man lieber am Turbodruck und quetscht da die Reserven raus.
Ja, und sie suchen sich halt ihre Lücke. Ne? Bei Alpina finde ich es ja ganz cool. Da gibt es ja so ein paar Dinge, die sie gebaut haben, die eigentlich gar nicht in die Logik passen. Ne? So wie die Automatikversion vom Z8 zum Beispiel.
Oder der meistverkaufte Alpina.
Ja.
Der meistverkaufte, nicht in Stückzahlen, aber im Verhältnis zur Serie. 30% der Z8, die gebaut wurden, sind Alpinas.
Ah, das ist natürlich
nach 3 Jahren nicht der Fall. Ne? So, aber das finde ich ganz interessant. Und das wollte BMW selber machen für Amerika. Also halt die ganzen Automatikversionen laufen. Okay. Und dann haben sie gesagt, naja, können wir machen. Und die sind dann irgendwie nicht klargekommen mit dem Motor bei BMW. Da wollten sie bei Alpina den Motor fertigen lassen. Und dann haben sie es irgendwie nachher Alpina überlassen. Andi Bovensiepen erzählt es bei mir im Podcast.
Sehr, sehr gut.
Okay. Und witzigerweise ist ja ein Alpina Z8 auch noch wesentlich wertvoller heute auf dem Markt.
Erstaunlich, ne? Ja. Habe ich auch gewundert. Aber die Leute wollen die Automatik und die wollen den Motor, der besser passt. Der ist nicht ganz so auf Sport getrieben. Der 8-Zylinder ist schon sehr bissig.
Ja,
und der Alpina ist mehr Limousine und der Z8 ist ja auch mehr Limousine.
Das ist übrigens einer der wenigen BMWs, die ich richtig cool finde.
Z8? Ja. Ja, da ist auch alles aus dem eigenen Vollen gefräst. Genau. Also jeder Schalter ist Spezial Z8.
Genau. Ich weiß noch, wie ich damals ich weiß noch wie heute, wir waren mit ein paar Leuten Kanu fahren und wir waren gerade das Kanu zu Wasser gelassen in Soltau, Ende der 90er Jahre, und plötzlich fährt da so ein Z8 lang. Ja. Meine Kumpel hat das alle nicht interessiert, aber der Klang, das hat es vorher bei keinem BMW gegeben, diesen V8-Klang in der Art und Weise, wie der Z8 hat. Nein, mit Abstand nicht.
Also es gab ja schon einen V8, aber der M5-Klang ist schon super, ne?
Der M5-Klang?
Ja, das ist ja der M5-Motor,
der 400 PS. Ja. Also der Klang war halt in dem Auto, weil wir
wirklich offenbar. Sieht der scheiße aus.
Also das würde mich heute zum Beispiel nicht mehr jucken, ob er rot ist oder nicht.
Doch, mich schon.
Aber Z8, ein Z8 ist sicherlich auch eins der Fahrzeuge, von dem man sagen könnte,
ja. Aber die sind natürlich dann schon teuer, ne? Carrera RS ist auch mein Traum. Also der 2,7 Liter RS, 73 RS.
Hält, warum?
Ich finde den total. Ich finde den optisch toll. Ja. Aber der ist natürlich auch preislich.
Ja, wo die sind gerade ein bisschen eingedampft wieder, ne?
Ja, aber ein bisschen eingedampft reicht noch nicht.
Da war ich ja immer ein großer Fan vom, haben wir auch schon mal ganz früh drüber gesprochen, einen ersten Podcast, vom RS 3.0, das war schon mal.
Ja, okay.
Weil optisch gefällt der mir besser, so G-Modell-mäßig mehr.
Ja.
Gut, der ist natürlich noch seltener, noch teurer. Und wer hat ihn gefahren? Reinhard May.
Genau.
Das ist übrigens auch ein geiles Thema.
Ja.
Ich finde ja geil, wenn man die Autos so patiniert und so original lässt, wie es nur geht, und nur Reparaturen vornimmt.
Genau.
So ist ja mein Mini, ist genauso. Mhm. Da ist immer, ist was kaputt, wird repariert, als Patina bleibt's. Patina geht irgendwann, wie mein Dachhimmel geht jetzt vom Patina in kaputt über, dann muss ich ihn irgendwann machen. Aber dass man ein Auto, dass das Auto in jedem Stadium so sein Leben durchlebt, mehr oder weniger, und nicht einmal auseinandergerissen wird, voll restauriert und wieder zusammengetackert wird. Das sind die Autos, die mir ich empfinde da nichts. Mir fehlt da die Geschichte,
ja, mir
fehlt
da
dieses, ich habe lieber dann eine kleine Beule, eine Delle, eine Macke.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Weißt du, so ein Kratzerchen. Mein Mini hat vorne so eine Beule, vorne am Kotflügel. Die hatte der schon, wie ich den das erste Mal in Padua auf der Messe gesehen habe, vor 12 Jahren. Die Bilder habe ich ja noch alle auf dem Rechner, oder vor 13 Jahren. Da hatte der diese Beule. Und ich stelle mir immer vor, wie in Italien so eine feine Dame hatte Mailänder Kennzeichen, die ist halt in Mailand zur Scala gefahren und mal kurz gegen Poller. So, es hat ja eine Geschichte.
Also,
das hat ja einen Grund, warum die Poller drin ist.
Genau.
Und ich würde die auch nicht wegspachteln, nie wegmachen lassen. Das gehört zu dem Auto.
Ja, sehe ich genauso. Also ich bin da auch Fan von. Rost hasse ich. Also Rost finde ich
beschissen. Ja, Rost ist ja kaputt.
Genau, es muss gemacht werden. Ja, aber Beulen oder so ein bisschen so
Dinge. Ja, so eine Patina. So eine,
ja, genau.
So eine gelebt, dass das auch.
Ja, eine gelebte Geschichte. Genau. Also ich mag auch Frauen, die in Würde altern ohne Botox, denen man die Partys von früher ansieht.
Ist das tatsächlich das Gleiche?
Ja, natürlich. Ja, das ist so.
Ich finde aber Rost zum Beispiel, also Rost ist eigentlich nur in unseren Gefilden scheiße. Es gibt also, ja Autos,
wenn ich einen
weggebrannten Lack sehe und da eben so ganz leichten
Flugrost. Ja, das ist ja ein Flugrost, aber
den würde ich auch gerne erhalten. Den kalifornischen Wüstenrost, den finde ich auch toll, aber diesen norddeutschen Salzwasser-Nordsee-Luftrost, den. Das ist leider. Ja,
die Löcher. Gibt es denn einige von deinen Interviewgästen, die auch viele Autos hatten? Also,
es gibt
in der Vergangenheit, sondern eben auch immer noch in der Sammlung?
Ja. Also, da gibt es tatsächlich einige, die mich wirklich, wirklich überrascht haben. Aber wenn die sagen, man darf nicht drüber reden, dann darf man es nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du bei einigen Leuten bist, wo du sagst, okay, also ja, immer mega dezent, treten nie in der Öffentlichkeit auf und dann stehen da aber irgendwelche Rennwagen von Ex-Schumacher, die ja unter Decknamen gefahren ist, ein F40, ein BBI, dann aber auch alte Rennmotorräder, dann alte Rennkleinwagen, Formel V, alles Mögliche. Da denkst du so, alter Schwede. Ich bin jetzt nicht so der, ich mache ja wenig Interviews mit so Hardcore-Sammlern, also das kommt vielleicht noch so ein bisschen mehr. Es gibt
die Frage ist, ob die eine Geschichte erzählen können. Ne?
Ja, genau, da bin ich auch so ein bisschen dran. Also einige haben wirklich so Autos, die ganz besonders sind. Roland Kussmaul zum Beispiel, der ist ja Porsche-Entwickler damals gewesen. Der kam zum Interview, den habe ich interviewt im Porsche-Museum. Und der kam vorgefahren in einem 964 RS. Da hat er irgendwie ein anderes Getriebe drin. Dann sagt er so, ja, das war damals mein Testwagen, mein Versuchswagen und dann war der übrig und habe ich gefragt, ob ich den kaufen kann und damals haben die ja die Autos dann einfach verkauft und da habe ich den da rausgekauft und das ist wirklich so ein Einzelstück, wo sie einfach Aggregate und Teile getestet haben oder so ausprobiert haben. Und das war dann irgendwann der letzte Stand. Da hat er gesagt, oh, der ist eigentlich ganz gut, den nehme ich. Und damit fährt er jetzt halt rum. Und das ist natürlich was Besonderes. Hat er, jetzt muss ich überlegen, hat er einen normalen Sechsganggetriebe, dann hat er einen Fünfganggetriebe, oder wenn er einen normalen Fünfganggetriebe hat, hat er einen Sechsganggetriebe oder so. Und am Motor hast du auch noch ein bisschen was gemacht. Aber das finde ich natürlich cool. Genauso wie, eben ist ja der Name schon gefallen, Dr. Konradsheim hat gerade auch einen 959 stehen, der, ich weiß nicht, ob er ihn noch stehen hat, aber ich wusste, dass er einen hat, der auch aus dem Getriebeversuch kam. Und der wohl auch recht handgebaut ist. Ich weiß immer nicht, ob man das so einfach zulassen kann alles irgendwie oder ob man dann so viel darüber rausfindet, aber das finde ich natürlich auch mal ganz sexy. Ne? So Autos, die so einzigartig sind oder wo damals die Mitarbeiter, die da irgendwie in führenden Positionen waren, gesagt haben, das war jetzt mein PR-Auto oder mein Alltagsauto, wo wir irgendwelche Sachen drin getestet haben und da habe ich den da rausgekauft. Ne? Ich glaube, teilweise wissen die gar nicht, was sie da stehen haben. Ne?
Weißt du denn, ja stimmt. Weißt du denn, welcher deiner Interviewgäste einen 500e hatte?
Ja, der Alex Ruf hat ihn immer noch.
Okay, was wir noch? Gibt es eine kleine traurige Geschichte, die ich gleich kurz erzähle, aber
Hans Herrmann. Lass es raus.
Hans Herrmann,
ja, natürlich, weiß ich.
So, Hans Herrmann, kennst du die Geschichte? Ich kann mich nämlich, ich habe das damals gesehen, ich habe es vor ein paar Jahren wieder gesehen, aber leider finde ich das im Moment bei YouTube nicht wieder.
Ja.
Folge 284, Aktenzeichen XY.
Ist er geklaut worden?
Oder? Nee, Hans Herrmann ist mal entführt worden. Er ist mal entführt worden aus seinem Haus, in dem 500e im Kofferraum. Und da gibt es eine Aktenzeichen XY-Folge drüber. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich das damals geguckt habe. Das ist 92 ausgestrahlt worden. Passiert ist das 1991, bis heute nicht aufgeklärt. Und kann mich halt auch damals daran erinnern, wie sie das halt nachgestellt haben. Und er kommt nach Hause und die Geräusche und alles, also alles, was sie gemacht haben, war halt echt. Ne? Also war nicht im Studio. Und du konntest halt alles 500e und so weiter hören. Aber nebenbei gesagt natürlich eine sehr, sehr traurige Geschichte, die zum Glück glimpflich ausgegangen ist. Aber der Mann hat so unglaublich viel erlebt in seinem Leben.
Hans Herrmann ist unfassbar.
Und der ist 1928 geboren. Ja, ja. Ich meine, der ist jetzt immer ein paar Jahre älter als wir. Ne?
Ja. Ja, das Wahnsinn. Muss ich auch sagen. Das ist auch eins der Interviews, an die ich lange zurückgedacht habe. Bei dem war ich zu Hause. Mhm. Und ist ein ganz besonderer, außergewöhnlicher Typ. Übrigens, als ich damals nach dem 500e gesucht habe, da ist einer, hat auch am Bodensee gestanden, aber bei irgendeinem Gebrauchtwagenhändler, den hätte man damals auch kaufen sollen. Kling, auch ein alter Silberpfeilpilot.
Ja.
Das war der Vorbesitzer von dem.
Genau.
Also scheinbar wurden die damals von Mercedes einfach mit 500 Es ausgestattet.
Ja,
und Hans Herrmann hat übrigens dieses Eröffnungsrennen mit dem 190 E 2,3 16-Ventiler, wo er in Senna ja auch mitgefahren ist, da ist er auch mitgefahren. Und Hans Herrmann hat schon vorher, der ist glaube ich einer der letzten gewesen im Ziel, hat aber schon vor Rennbeginn gesagt, den Wagen kaufe ich und hat ihn dementsprechend geschont.
Aber da merkt man eins, das sind alles Menschen, die tatsächlich Benzin im Blut haben.
Absolut.
Bei denen das nicht irgendwie nur ein Job war, die nicht irgendwie als in Anführungsstrichen Beruf Rennfahrer waren, die das heute nicht mehr interessiert, die irgendwie nicht so glatt gelutscht sind wie heute teilweise, ne? Wo man das Gefühl hat, die sind einfach dafür... Ja, mehr oder weniger wirkt das manchmal wie gezüchtet.
Ja, ja.
Das ist eine etwas andere Zeit gewesen. Und wenn du erzählst, dass das eben heute noch ein Haudegen ist, was kann der für eine Geschichte erzählen? Ne? Was hat der alles erlebt?
Ja, es ist unvorstellbar. Also, und ich glaube, an vieles erinnert er sich selber nicht. Nicht, weil er irgendwie jetzt dement ist oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Aber es ist einfach so viel, was die erlebt haben. Und ich glaube, so viele Geschichten auch, die uns interessieren würden, wo wir drauf brennen würden. Aber natürlich sind es immer wieder die Highlights, die auch immer wieder erzählt werden müssen. Und natürlich freue ich mich jedes Mal, wenn jemand mal eine Geschichte erzählt, die er noch nie erzählt hat. Und manchmal kriegt man das vielleicht auch hin so. Aber ich glaube, Hans Herrmann, den hätte man einfach eine Reality-Doku über viele Jahrzehnte machen können. Und jede Folge wäre spannend. Ne?
Ja,
das ist einfach, weil jedes Ding außergewöhnlich ist. Und dann erzählen wir manchmal andere Gäste was und sagen, ja, und da war der auch bei Testfahrten dabei oder so. Und du sagst, Mist, hätte ich das damals gewusst, hätte ich ihn danach gefragt. Ne? So,
ja.
Aber wahrscheinlich erinnern die sich dann selber gar nicht dran. Ne?
Ja, genau. Also gut, du kannst natürlich gerade in so einem Interview, in einem Podcast auch immer nur eine gewisse Zeit darstellen.
Klar,
das natürlich. Ist ja auch klar. Ich kriege die Geschichte nicht mehr zusammen, du wirst sie kennen, auch von Walter Röhrl, da gibt es so einen witzigen Brief irgendwie, wie er darum gebeten hat, dass Mercedes ihn aus den Verträgen rauslässt,
ja.
weil er dann zu Porsche gehen wollte, in Anführungsstrichen, und dass auch irgendwie alles gut gelaufen ist, aber diese Briefe sind halt veröffentlicht, ne? man kennt die, ja, die sind irgendwie abfotografiert, mhm. So dieses typische, muss ich gestehen, auch heute sieht bei uns bei Mercedes-Benz so eine Memo, so eine Datei beziehungsweise auch so eine E-Mail noch sehr gleich aus. Ja? Also wir sind immer noch sehr ähnlich unterwegs, ja, mit Verteiler an die und die und Kopie an den und so weiter. Das kommt einem sehr bekannt vor, auch wenn es aus den 80ern ist. Und von daher ist es halt einfach großartig, wenn man diese Geschichten, die man sonst ja nicht mehr hört, eben bei dir auch im Podcast immer mal wieder hören kann und in diese Zeit katapultiert wird.
Das ist schon wirklich eigentlich eine Ehre, wenn man so hört, wen er so interviewt hat, dass wir hier auch aufschlagen dürfen. Ne?
Ja, ich sehe das so. Krass, immer. Oder? Ja, grundsätzlich sehe ich das so.
Also, ist ernsthaft.
Habe ich tatsächlich einige, also ich freue mich, ich sehe das gar nicht so und ich freue mich, dass ich hier mit euch sitzen kann und wir da diese wirklich sehr besondere Folge draus machen, aber das habe ich gar nicht, ganz am Anfang war es natürlich so, da habe ich gehofft, dass Leute zusagen, nun kannte ich Walter Röhrl, das war das große Glück, ich kannte den Jürgen Barth und den Dieter Röscheisen und der Dieter Röscheisen hat dann gleich den Herbert Linge noch klar gemacht und deswegen bin ich sehr in dieser Porsche-Szene angefangen. Und dann hat sich so verselbstständigt. Dann kennt der eine den und dann war ich noch auf irgendwelchen Messen und habe Leute auch direkt angesprochen und so. Und wenn man das neu macht und als Journalist im Autobereich nicht in Erscheinung getreten ist, dann ist das vielleicht nicht so ganz einfach am Anfang. Jetzt ist es inzwischen so, dass ich manchmal, sind da Leute skeptisch, dann schicke ich denen so eine Übersicht, wenn ich schon alles interviewt habe. Und dann schrecken einige schon wieder zurück, dass sie dann sagen so, oh, da kann ich nicht mithalten. Wo ich sage, um Gottes Willen, das soll also da nicht...
Also mithalten kann ich.
Naja, das weiß ich.
Das war
wirklich so, da, bei einigen Gästen so, die waren dann fast eingeschüchtert. Und das will ich ja gar nicht. Also das ist ja auch... Bei euch weiß ich, dass du bist ja mit einem Selbstbewusstsein gesegnet. Das ist ja hier, da wird dir alles an die Wand gedrückt. Nein, Quatsch, aber das will ich auch gar nicht. Und deswegen, ich will eben diese ganze Bandbreite irgendwie so abbilden und einfach über Autos reden und über Geschichten und über Erlebnisse. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel auch immer über Designer. Designer können auch so viel erzählen.
Ja.
Also weil die so viele so Strömungen also geprägt haben und aufgenommen haben und einfach tolle Autos vielleicht gebaut haben. Ne? Und das ist ja auch was Besonderes, finde ich, wenn man ein Auto gestaltet und das fährt nachher an einem vorbei. Also das war immer, glaube ich, so ein bisschen mein Traumberuf, so Autodesigner als Kind. Und ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich toll, mir fehlt das Talent.
Was für einen riesen Einfluss Designer auch haben und vor allem, wie bleibend das ist.
Ja, also, absolut.
Ja, man würde ja normalerweise denken, so okay, dann machst du halt ein Auto, das ist dann 10 Jahre gut, dann gibt es einen neuen Designer und dann interessiert das alte keiner
mehr. Ist ja bei vielen Autos so.
Ist bei vielen Autos, ja,
genau. Kadett E Stufenheck Fun an.
Ja, das ist
freundlicher Scheißhaufen.
Ja, aber du, aber das, da denke ich halt auch, die Designer, die haben schon natürlich auch ein Lastenheft, was sie erfüllen müssen. Ne? Und eine bestimmte Zielgruppe, aber das ist aber auch eine Riesenverantwortung. Überleg mal einen neuen Golf zu designen oder den Golf 1. Oder
so. Klar, der darf nicht auffallen, aber die ist ja so.
Ja.
Die muss ja massenkompatibel sein, als wenn ich zum Möbel Porter gehe und mir so einen blöden Schlafsofa da kaufe. Aber das schöne Design ist halt dann doch ein B&B-Sofa. Ne? So. Und so bei den Autos ist es ja genauso. Das ist schon logisch, dass ein Designer, der irgendwie so ein Kadett Stufenheck zeichnen darf, dass der jetzt nicht gerade irgendwie mit Freudentränen abends zu Hause ins Bett fällt, was er da geschaffen hat, schönes.
Macht er vielleicht auch.
Ein Ferrari 400 ist natürlich schon eine andere Geschichte.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber du sagst natürlich, aber wenn der Designer vom Ferrari 400 mit dem vom E-Kadett irgendwie über die Straße geht, dann sagt der Designer, guck mal, den habe ich gemacht und den, was hast du eigentlich gemacht in deinem Leben? Und der Ferrari-Typ sagt dann so, ja, weiß nicht, fährt hier gar nicht. Ja. aber ja, natürlich trotzdem sind das Ikonen und die Autos, die erhalten bleiben. Ne?
Ist im Herzen vieler Menschen dann.
Ja, vielleicht. Natürlich, nee. Klar.
Also das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, Autodesign.
Ja, ja, also, absolut. Ja, ist ja
vielschichtig, absolut. Und ist klar, es muss ja gerade bei Massenherstellern, muss der Massengeschmack getroffen werden. Und heute geht es ja auch grundsätzlich nicht mehr ums Design, sondern die Autos, die differenzieren sich ja gar nicht mehr so. Es gibt ja so eine schöne Übersicht, eine Seitenübersicht von SUVs. Und die sind alle weiß und man hat alle Markenlogos nur weggelassen. Mhm. Kennst du das Bild?
Nee, das kenne ich nicht.
Da kriegst du einen Schreck.
Ja.
Da kriegst du einen Schreck.
Das Problem ist.
Da kannst du kaum unterscheiden. Ja. Da musst du wirklich minutenlang drauf gucken, um jetzt zu sehen, ach so, das ist ein BMW X5, das ist gar kein Hyundai, schieß mich durch.
Wahnsinn, ne?
Ganz krank. Und du hast auch heute, wenn du bei manchen Autos die Markenlogos entfernst und irgendwie, ich sage jetzt mal, einen neutralen Punkt schaffen würdest, dann nur, kannst du nicht mehr zuordnen.
Ja, ist schwierig.
Das ist schwierig was im Automobildesign, was ich schade finde und was so schön ist bei mir, also bei mir in der Garage 11, dass die Autos haben halt eher einen eigenen Charakter, ein eigenes Gesicht. Du kannst Identität. Die nicht verwechseln. Du kannst einen 190i 2,316 sehr schwer mit einem Lancia Integrale verwechseln. Ja, das gehen.
Ja.
Aber heute, das ist eine schwierige Geschichte geworden. Ich habe zum Beispiel bei Mercedes jetzt mal, um dabei zu bleiben, jahrelang, jetzt in den letzten Jahren, das Problem gehabt, immer, du stehst dann, kommt so ein Coupé vorbeigefahren, War das jetzt ein C-Klasse-Coupé?
Kann ich auch nicht unterscheiden.
E-Klasse-Coupé?
Ja, ja, kann
ich auch nicht unterscheiden. Ach so, da muss ich auf den Radstand achten. Ja, aber das Design ist so...
Mach ein Bild, ich sag dir das.
Dass die, hm?
Mach ein ja, Bild, die, ich sag dir die, das. Die Sicke, ja. wo der Griff ist, oder?
Ja, nee, aber weißt du, was ich meine? Klar kann man... Es gibt irgendein Detail, aber im ersten Moment kannst du sie nicht unterscheiden. Ja,
guck dir Audi an. A4, A6, A8...
Ja, so oder auch X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ey, keine Ahnung. Du brauchst ein Zentimetermaß, um rauszufinden.
Schwierig, nicht auch von den Größenverhältnissen erstaunlicherweise. Genau. Ne?
Auch wenn es nicht draufsteht, brauchst du ein Zentimetermaß.
Ja, ja, die setzen noch einen drauf. Dass du vergleichst jetzt innerhalb von einer Marke. Ich glaube, die Autos sind sich halt alle da tatsächlich sehr viel ähnlicher geworden. Und diese typischen Charakteristika, die es früher gab, die fallen halt weg. Wenn du dich jetzt mit Augen zu in ein Auto der 80er setzt, dann erkennst du erstens Geruch, du erkennst Türgeräusch, Blinkergeräusch, du erkennst Motor und auch die Art und Weise, wie der Motor läuft, wie beschleunigt, wie geschaltet wird. Da kannst du, ich sag mal, da wirst du zumindest mal erkennen, ist das ein Italiener, ist das dies, ist das jenes, ein Mercedes, ein BMW. Das kannst du deutlich unterscheiden in diesen Geräuschen. Ja. Das würde ich mir heute auch nicht mehr zutrauen.
Alles 2 Liter Turbo.
Genau, es sind alle sehr, sehr ähnlich. So. Die fahren auch alle gut. Es ist ja auch, muss man ja auch sagen, ist ja auch überraschend. Also jedes Mal, wenn du irgendwo in Spanien oder sonst wo bist und steigst in irgendeinen Mietwagen, den du so randommäßig entgegengeworfen
bekommst, ist egal, sind alle
steigst
gut.
du ein und sagst jedes Mal so, er fährt sich gar nicht schlecht, so ein Corsa.
Sind alle gut.
Also doof sind die nicht. Ja? Man muss die nicht mögen. Und es wird sicherlich kein Auto sein, das man sich verliebt.
Aber du kannst alle fahren.
Genau,
das ist du kannst sie alle fahren. Kein Problem mehr irgendwie und du kommst mit jedem ans Ziel und alle zuverlässig. Ich habe, und es ist natürlich auch eine Modellfamilie, ich hatte mal als Mietwagen Skoda und meine Schwiegereltern fahren Audi. Und ich bin mit meiner Frau irgendwie, sind wir gefahren und dann sind wir mal mit dem Audi gefahren von meinen Schwiegereltern und haben da aber getankt und dann bin ich in den Skoda gestiegen und dann sind wir irgendwie essen gefahren und dann guckst du, oh Gott, hat der viel verbraucht, wir müssen schon wieder tanken. Sag ich, nee, das ist der Skoda. Und sie so, ach so, ja stimmt. Aber du sitzt drin und wenn du die Augen zumachst, es ist, die Kunststoffe sind gleich, der Geruch ist gleich.
Ja, weil es ja gleich
schwer zu
gleichen Zulieferer kommt.
Es ist natürlich, ja klar, die Autos sind sehr nah beieinander.
Es wurde ja vorher schon der Preis so gedrückt, dass alles nur von den Zulieferer kommen kann.
Ja, klar.
Nochmal, es ist ja nicht schlecht, aber es ist eben so, dass die Identität der Fahrzeuge, die älter sind, viel, viel deutlicher voneinander zu unterscheiden
ist. Es ist einfach zu gut.
Und auch bewusst.
Ja, natürlich.
Wie war das früher Mercedes? Wenn die Vergleichstests waren in der Automotorsport mit einem BMW in den 80ern. BMW war immer schneller in der Endgeschwindigkeit.
Und das war ein Glaubenskrieg, BMW, oder? Da war ich absolut, BMW-Fan und habe mich absolut. Immer gefreut, wenn die dann irgendwas gewonnen haben.
Absolut. So. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo Mercedes immer nur verloren hat in Preis-Leistung. Mhm. Ne? Also in der Punktewertung waren sie dann immer weit vorne, aber Preis-Leistung immer verloren, weil jeder gesagt hat, naja, so viel schlechter ist der andere dann auch nicht.
Ja.
So. Und von daher, also du hast vollkommen recht. Es ist wie so ein Glaubenskrieg. Ich glaube, das wirst du wahrscheinlich noch besser wissen, Jens, du wahrscheinlich noch besser, weil du da noch intensiver in den 80ern solche Zeitungen auch gelesen hast. Das war auch abhängig vom Tester. Also da gab es halt viele, die waren total lastig in eine Richtung.
Ja.
Genau.
Ja.
Ach übrigens, da habe ich mich gefreut über das neue Titelbild auf der Automotor und Sport. Da fliegt ja dieser, da haben sie einen M4 getestet. Eine Coupé heißt jetzt M4, nicht M3.
Ja, ja.
So ein schwarzer Blick ja mir durch. Muss, ja. Hätte man ja, wenn wir jetzt rückwärts machen jetzt können. Ne? Man hat ja die Möglichkeit beim Modellwechsel mal wieder aus dem M3.
Witzig, ich weiß genau, was er meint, weil ich habe heute Morgen in meiner App das genau angeguckt, wo er so über den Berg kommt.
Kommt und über die Kuppe so drüber.
Genau so wie bei dem
Porsche-Bild. Genau wie früher.
Ja.
Es gibt meine Lieblingsautomotorensport, ist ja die von 1974 aus dem Mai, wo der Carrera 3,0 RS über die Kuppe fliegt.
Ja, habe ich sogar das Bild vor Augen.
Hm?
Genau,
genau so ähnlich sieht das Bild aus. Habe ich gesagt, endlich mal ein Oldschool-Titelbild.
Und jetzt kommt's. Beide vorderen Räder in der Luft.
Ja, ja, voll.
Beide in der Luft.
Oha.
Mit neun Augen.
Ich habe aber die Elektronik ganz schön am Rudern gewesen
sein. Das war fragen, welche Lampen danach wohl an waren.
Oh mein Gott. Only.
Aber du darfst nichts, glaube ich, gegen BMW sagen, ne?
Ich darf. Sag mal, wie will. Ich kann sagen, hier, doch, ich kann alle was sagen und auch für alle was.
Aber ich fange ja hier jedes Mal zusammen, wenn es um Mercedes geht, weil ich natürlich, ich arbeite seit 20 Jahren für den Konzern.
Ja, aber das sage ich doch nicht. Schnell, ich fahre doch sogar Mercedes. Aber ich habe auch lange BMW gefahren und war immer. Was sagst du denn, Jens? Welche Autos altern am schönsten? Guck mal, ist ja schon wieder am Handy, da muss man ihn ansprechen, damit das wegfällt. Brauchen wir eine Pause?
Ja, ich muss mal pinkeln. Nee, wir sind ja eh bald am Ende, oder?
Weiß ich nicht. Zeit haben wir denn? Aufnahmegeräte schon lang aus?
Nee. Das läuft, weil ich habe nämlich diesmal, das Netzteil, beide Netzteile weggelassen und habe direkt USB an die Schalterleiste angeschlossen.
Das muss mit Strom machen. Das ja auch Netzteil mit Batterie. Batterie ist die Zukunft. Macht alles mit Batterie und ihr habt keine Probleme mehr.
Das muss man aber auch schneiden.
Die Frage wäre, ob du sehr dringend aufs Klo musst oder ob ich noch eine Frage.
Schau mal.
Gibt es Autos, die besser und schlechter altern für dich? Also wo du sagst.
Weißt du jetzt formal oder?
Ja, nee, oder auch von den Materialien her irgendwie. Also jetzt nehmen wir mal Mercedes oder BMW oder Porsche oder Audi. Gibt's da für dich ein Ranking, wo du sagst, oh, die altern jetzt irgendwie unschön? Also jetzt mal unabhängig von den Schrumpflack-Autos. Nee. Das ist ja der Albtraum.
Ja, das ist wirklich
der erste X3, oder wer hatte das? Oder Audi, die haben auch diese Schrumpflacke, die nachher komplett abgeknibbelt sind.
Ja,
das ja. Aber ältere Autos, nehmen wir jetzt mal so W124 oder der vergleichbare BMW. Was ist das denn?
E34.
E34.
Genau. Da ist kein Unterschied.
Nee, ist kein Unterschied.
Das ist kein Unterschied?
Nee, ist kein Unterschied.
Der E34 ist...
Du hast je nach Nutzung und nach Alter hast du manche Autos, wo dann mehr fängt an zu riesen unterm Sitz, weil irgendwie die Polster sich anfangen aufzulösen.
Ja, ist auch so ein Ding.
Du fährst jetzt zwei, drei Mal, dann kannst du mit dem Staubsauger direkt wieder durchgehen.
Ja, du wunderst dich, wo das herkommt vor allem, weil du hast ja nichts gemacht und da liegen Krümel.
Aber an sich sind die in... Die sind in so einer Wahnsinnsqualität, sodass die sind so beständig irgendwie. Also es gibt da kaum, kann ich nicht sagen.
Was halt immer ein bisschen schade ist, ist tatsächlich bei einigen Anfang 80er Jahre Autos reißende Armaturenbretter. Das wirst du bei deinem 944
auch gehabt haben. 944 hatte ich auch, ja.
944, die erste Serie, haben das fast alle, da siehst du selten mal so ein Armaturenbrett.
Aber ich fand das alte Armaturenbrett so toll.
Ich nicht. Auch immer.
Nee? Mit den Golfschaltern?
Nee. Ich finde das so Geschwungene in der zweiten Serie, dass, obwohl der nicht mehr Platz ist, hat man das Gefühl, man hat mehr Platz im Auto.
Das stimmt.
Durch diesen Schwung durch die andere Mittelkonsole sitzt man da irgendwie so. Das Auto ist nicht größer dadurch, aber das ist sehr schlau gemacht. Und ich finde diese Eistüten.
Ach, ich finde den so toll. Das ist alles Golf 1-Technik.
Finde ich auch mega.
Alles Golf 1.
Nee, wo dieses harte Plastikzeug. Also gelbe Anzeigen und dann, was ich super finde, ist Nullstellung vom Drehzahlmesser auf 6 Uhr.
Ja, weil du sonst mit dem Lenkrad nicht klarkommst. Weil das Lenkrad so klein ist und dann musst du immer so durchziehen.
Das ist der Gedanke.
Das ist der Grund.
Okay.
Du kannst ihn erst dann ablesen.
Nee, ich bin da eher der zweite Serie-Fan.
Echt? Ja, ich fand die erste. War für mich irgendwie, war das
nicht alles. Es gab übrigens witzigerweise, der DLS hatte mal so einen zu verkaufen. Die haben mal Testwagen gebaut, ganz zum Schluss 924S, nochmal mit dem Motor, mit dem größeren Motor aus dem 944.
163 PS.
Und mit dem Armaturenbrett.
Echt?
Ja.
Gab's also mit dem größeren Motor, das weiß ich, das habe ich schon mal gesehen.
7, 8 Autos von. Und der DLS hat mal so ein Angebot verkauft. Ich so, was ist das denn für ein Auto? Nein, ab Werk tatsächlich war so eine Testgeschichte. Ja. Der hat das Armaturenbrett aus der zweiten Serie im 24er in der Spanien-Karosse.
Was ich tatsächlich ein bisschen blöd fand, also ich fand das Armaturenbrett immer schlecht übrigens, das alte. Und dann irgendwann auf einmal fand ich es besser. Mhm. Weil das vom 924 oder vom 944, das neuere Armaturenbrett, ist dann ja auch von der Optik her ein bisschen näher an dem 911er Armaturenbrett. Von der Instrumentierung her, finde ich. Von diesem Rundkreis. Aber,
Rundkreis.
Aber was ich blöd fand beim alten.
Meinst du Toyota Supra?
Nee.
Mazda.
Ja, genau. Aber was ich halt blöd fand, ist tatsächlich die Positionierung des Radios. Du bist da ja nicht rangekommen. Du konntest manche Radios die Kassette nicht reinschieben. Ja, weil das so weit unten war.
Und im zweiten Gang direkt, oder im vierten Gang
kannst du es machen. Genau. Das ist das, was
mich... Also CD, ich hatte einen CD-Player da unten drin, also im Radio, und die CD kam wirklich nur im zweiten Gang raus.
Siehste? Und das ist halt blöd. Das ist eine doofe Konstruktion. Aber das Auto ist natürlich aus einer Zeit, da gab es keinen CD-Player.
Da gab es das nicht.
Da gab es Kassette.
Das hier in dem Volvo 240 daneben steht, der hat auch Kassette, unten, Stereo-Radio und auch unten rechts in einem Schalthebel. Ist aber genug Platz, ich habe es schon ausprobiert. Für Sie.
Sehr cool. Was war der größte Ladenhüter, den du hier bis jetzt stehen hattest?
Die größte Ladenhüter. Nee, wer am längsten hier am Stück stand, war der Renault R4 mit dem Allradantrieb.
Ach, der blaue.
Der blaue, der stand hier ewig.
Das Ex-Gendarmerie-Auto.
Der und der Dienst. Und der Spider Volumex. Die standen, die haben hier gestanden. Ich keine Ahnung. Es gibt so Autos, da stehst du davor und denkst dir, warum?
Wer hat den Renault R4 gekauft? Den kenne ich, glaube ich, oder? Hat er mal was mit Schiffen zu tun gehabt?
Das war der Besitzer, der hatte ihn in Bremen gekauft auf der Messe.
Okay, alles klar, der war davor,
Genau, und dann wollte er irgendwann nicht mehr, habe ich ihn verkauft. Okay. Und dann stand er sehr lange hier. Und dann hat ihn ein sehr netter Mensch gekauft aus dem Sauerland. Das ging auch plötzlich auch zack, zack, zack. Und da stand ich mal davor, der war mega. Der war ja komplett patiniert original. Ein richtig originales Auto.
Super, ja.
Faszinierender Ware.
Ja.
Und du stehst davor und denkst, warum kauft den denn keiner?
R4 Allrad, ne?
Ja, ist so genauso cool. Wie hier vorne steht der kleine Vignale, der Fiat 850 mit der Vignale-Karosserie.
Ja.
Das ist alle 5 Monate mal eine Mail aus Frankreich oder so von irgendeinem Exotensammler. Sonst interessiert sich da keiner für. Das Auto ist so toll. Aber das habe ich oft. Also ich habe auch ein Herz für solche Autos. Mhm. Ich habe also gerne hier so, ich habe auch oft TVRs. Und was mich gewundert hat, der Piper, der hier war, der mit den 98 Zentimetern Höhe.
Reicht schnell weg.
Habe ich ja mit Norm so eine Story gemacht. Wir haben ja eine für die Oldtimer-Markt war über 6 Seiten, wie wir in Urlaub fahren, aber das Wochenende im 98 cm hohen Flachwagen, also flachen Auto, nicht Wohnauto. Und da ruft mich der Besitzer an und sagt noch, ja, toll, die Story und so, und ach, ja, der Kommissionsvertrag geht ja erstmal über ein halbes Jahr. Also er wird ihn dann wieder abholen, weil nachdem die Zeitung raus war, war er in sein eigenes Auto wieder so verliebt. Man sieht es auch an seiner E-Mail-Adresse, die war nämlich irgendwie piperb2@gmx.de, die muss er jetzt auch ändern.
In kein piperb2,
ex-piperb2.
Kein 5 Tage bevor dieser Kommissionsvertrag ausläuft, ruft einer an, kauft ihn einfach am Telefon, zack, mal weg.
Ja? Das so, war übrigens auch ein cooles Auto zum Ein- und Aussteigen. Da habe ich damals ganz coole Videos gemacht.
Ganz schlimm.
Das ist, weil da sagte er noch, also das erste Mal sagte er, ich muss jetzt mal, glaube ich, ausprobieren, wie ich hier wirklich ein- und aussteigen kann. Weil das willst du wenigstens einmal geübt haben. Weil wenn du jetzt steigst da ein, machst aber hier, was weiß ich, Dreharbeiten damit und alle gucken zu du stehst dann da drin und sagst, jetzt vorwärts raus. So wie bei dem Video halt. Ne? Ja, was die meisten von den Hörern wahrscheinlich auch kennen, weil sie es bei WhatsApp
geschickt haben. Genau, aber ich mag diese Art Autos, die eigentlich keiner sucht.
Ja, finde ich auch super.
So, also das sind so Sachen, so ein Piper sucht kein Mensch. Ein F4 mit Allradantrieb sucht keiner, weil gar keiner weiß, dass das gibt. Die meisten Mal, ich sage, der hat Allrad. Was, der hat Allrad, hat er noch nie gehört. Quatsch hier, ne? wer setzt sich an den Rechner und guckt in Mobile oder was? Ich suche heute mal nach einem Fiat Vignale 850 Spezial
unterwegs. Ja, genau so. Niemand weiß, dass es ein Fiat Panda mal mit Allrad gab.
Also witzig.
Jetzt außer die Hipster natürlich.
Ein halbes Dutzend Leute soll es wohl jetzt geben, die sowas
kennen. Ja, das ist schon klar, aber das ist tatsächlich so.
War auch lange unterm Radar.
Ne, viele wissen es wirklich nicht.
Nee.
Wie Allrad? Keine Allrad? Warum? So, ne? Aber nee, diese exotischen Autos, die so ein bisschen, ich mag das.
Ja, total.
So unbeliebte Kinder. Ja. So der Strosek, ich mag den, weil der ungeliebt ist. Weil den, da war, ich habe den das erste Mal gesehen, ich wusste, wird ein schwerer Fall, will eh keiner kaufen. So. Ja, ist so.
Ja, aber das ist so ein Auto, ich glaube, das ist wie eine ganz außergewöhnlich geschnittene Wohnung. Du brauchst den einen, der genau das Ding sucht.
Ja, ist immer so.
Und dann geht es sofort, und davon hast du einiges hier stehen. Ne? Und das ist eben genau das, wonach man nicht immer sucht. Aber ich habe es tatsächlich häufiger mal, dass ich bestimmte Sachen google oder irgendwas nachgucke und dann lande ich bei Garage 11, weil irgendwie Autos, die du entweder schon mal hattest oder hast oder sowas. Und dann, das sind dann immer so die besonderen außergewöhnlichen Formen, finde ich ganz gut. Auch der Bus, den gab es ja damals schon mal mit Porsche-Motor. Da gibt es ja auch so eine Handvoll von, die original bei Porsche gebaut wurden. Ne?
Die B32 heißt der Bus.
Ja, okay.
Der hat eine Porsche-Fahrgestellnummer.
Ja, genau.
Das, hier, da hatten sie ja die Probleme, haben sie für Paris-Dakar die 959 getestet, die Prototypen. Und dann hat irgendwie der Entwicklungschef gesagt, ist ja schön, dass der so schnell durch die Wüste hier fliegen kann, aber wie kommt bitte schon der Servicewagen mal hinterher? Und dann haben sie gesagt, nee, komm, wir bauen hier mal schnell ein paar Busse. Ich weiß gar nicht, wie viele, 20 aber oder was? Keine Ahnung.
Maximal, ja.
Und dann gibt es eine geile Geschichte. Damals, ich kann mich noch erinnern, in der Automotor und Sport wurden die mal vorgestellt. Und da war der größte Spaß, der hieß ja, der Entwicklungschef war doch der Bott damals, oder?
Helmut Bott, ja.
Bott, genau. Ja. Und sein größter Spaß war, mit dem Ding nach Hause zu fahren und Golf GDIs zu erschrecken.
ja, das Ding ist ja auch super. Ich weiß noch damals, als ich so die ersten Male am Nürburgring war, das war so Mitte, Ende der 90er, 96, 97 vielleicht. Da sind wir noch, also da war ich gerade frisch aus der Schule raus und meine Art von Silberpfeil-Nervenkitzel war, einfach bei fremden Leuten einzusteigen und zu fragen, ob sie mich eine Runde Nordschleife mitnehmen. Was ich heute auch nicht mehr machen würde. Und einer war dabei,
das würde ich
auch nicht machen. Der hatte auch so einen Bus mit dem Porsche-Motor, komplett clean von drin. Tacho aber auch angepasst. Der ist gefahren, der ist immer rausgefahren. Und dann hat er gewartet, bis ein Ferrari kam. Und dann hat er Gas gegeben, weil die Ferrari-Fahrer aber traditionell ihre Autos eher rumgeschoben haben.
Ja.
Und dann ist er aber immer so auf einen Meter hinten dran. Und immer in den Kurven hat sich der Bus so verdreht, ja, irgendwie, dass immer ein Rad in der Luft war und mal durchgedreht. Das war irre. Also der war wirklich irre. Er ist nie gegurtet gefahren, immer unangeschnallt. Und der war richtig, das war krass.
Das ist ja so ein, das ist ja so eine, so ein heiliger Kral, finden ja viele ganz geil, so ein B32-Bus.
Ja.
Sind auch richtig, richtig teuer inzwischen.
Ja, oder? Richtig. Ja,
es
ja.
gibt ein, es glaube ich, ist nur einer zu verkaufen im Moment, soviel ich weiß. Ein weißer, der hat eine Transporterfront vorne, der hat nur einfache Scheinwerfer.
Okay.
Die meisten hatten, glaube ich, hier diese
Doppeldinger, ne?
Die Doppeldinger von der Caravelle.
Ja.
Und ich glaube, der will 300.000 haben für das Ding.
Wie viel?
300.
Also, ja, das sind die Preise. Also es gab
so die Liga.
Es gab 15 Stück mit Porsche Fahrgestellnummer,
ja,
und 3 Stück mit VW Fahrgestellnummer. Und ich kenne jemanden, der einen hat.
Okay, krass.
Ich kenne jemanden, der hatte einen, der hat immer irgendwann verkauft wieder. Da war es aber noch in der 100.000.
Ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der einen hat.
Ich habe dir sogar ein Video geschickt davon. Aber du hast den darauf vielleicht nicht gesehen, in Bremen.
Okay. Aber es gibt doch auch 500e Kombi angeblich von Mercedes original.
Nein.
Nee.
Nein, das ist definitiv nicht. Gehört.
Nein, gibt's nicht. Okay, alles klar.
Weißt du, weißt du, was es gab? Es gab Lancia Thema 832 als Kombi.
Nee, echt?
5 oder 6 Stück, ja. Ich habe
da so ein Autofahrband-Dachspoiler.
Das würde ich gerade sagen.
Nee. Spoiler aus dem Dach. Die sind alle für Agnelli, also für die Agnellis, für die, okay, Familie gebaut worden. Ich habe einmal einen Original gesehen. Und zwar bin mal eine Zeit lang mit meinem guten Freund Jens Nodop, wir sind immer Rallyes gefahren. Hier, da auch Württembergische Klassik und so. Ne?
Mhm.
Und da war die Württembergische Klassik am Bodensee unten. Da bin ich mit was für, ach ja, sind wir mit seinem Porsche 928 gefahren damals, okay, wo der Tacho ausfiel. Ja. War ein bisschen doof bei einer Rallye. Und in dem Hotel am Bodensee, da hat ein Italiener übernachtet, ein Geschäftsmann, und der hatte so einen Agnelli 832 Kombi. Der, boah, war mit dem Wagen, okay, da, mit italienischen Rennen. Ich stand nur, ich so, was ist denn das für ein, weil die Front und so, weil 832, auch die, ja, der Kühlergrill, die kleinen Plaketten an der Seite. Da habe ich mich auf Englisch, war total nett, auf Englisch kurz mit ihm unterhalten. Das war ein Originaler. Und ich meine, es gibt 5 oder 6 Stück davon. Schon sehr geil. Du kannst sie ja so gar nicht umbauen ohne weiteres, weil da auch der Vorderwagen ja komplett anders, mhm, sein musste, um, ja, diesen Ferrari 18er irgendwie aufzunehmen. Das ist ja auch eine ganz kranke Konstruktion.
Ein mega Auto. Es geht doch hinten, fahren auch, wenn du dich auf die Rücksitzbank setzt, fahren auch elektrisch die Kopfstützen raus. Jeweils von der Rückbank, wo jemand sitzt.
Genau.
Habe ich mal irgendwo gesehen. Gibt's, und das liebe ich, diese kleinen Konstruktions-,
da habe ich gestern Merkmale was ganz Krasses im Internet gefunden. Und zwar, hoffentlich spreche ich es richtig, ich glaube, Boneschi hießen die, ne? Der Karosserie. Ist der Boneschi oder Boneschi?
Das weiß
die
ich
haben ein Lancia Thema Coupé gebaut, einmal, einen Prototypen, einen Zweitürer. Praktisch, okay, wie so ein SEC, so, ne?
Ja.
Wenn du so willst. Der ist weiß-dunkelgrau. Und hat Pirelli-Alufelgen, wie Pirelli-Design von, die gab es übrigens auch, ihr werdet euch festhalten, für einen Volvo 240 gab es Pirelli-Felgen.
Ach Mensch, ich merke, für einen Volvo 240 gab es einfach alles.
Wahnsinns-Auto, der Volvo 240 ist ein Tausendsasser.
Ja.
Der Tausendsasser der Automobilgeschichte.
Das, genau, das Schweizer Messer.
Das Schweizer, nee, das schwedische Messer. Und dieser Lancia Thema steht in England bei einem Händler, der jetzt zu verkaufen mit englischer Straßenzulassung, ist ein Linkslenker. Und der kostet nur 4.500 Pfund, aber ich glaube, da das ein einmaliger Prototyp, ein einmaliges Auto war, wird da einiges an Rost zu erwarten sein. Wer weiß, wie die ihn zusammengedacht
haben. So, ja, cool, die, aber kannst ja alles machen.
Sehr, also ich meine, klar, die haben einen auseinandergeschnitten, irgendwie einen Zweitürer rausgeholt.
Ja, klar.
Sieht aber sehr cool aus, das Auto, sehr geil.
Aber
hat aber keinen 832er Motor, leider, ja, nicht.
Aber was merkt man daran? Also im Grunde geht es natürlich immer um das Finden von Dingen, die selten sind, die anders sind, die andersartig sind. Und wenn es nur um Ausstattung geht, nicht um spezielle Autos, genau das ist es, was du eben auch angesprochen hast. Details.
Ja.
Es geht um Details. Besondere Farbkombinationen, seltene Farben. Jens hat mir neulich erzählt und ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe ihm eine Quartettkarte gezeigt mit einem 911er in einer Farbe, die ich als, ich sag mal, nachlackiert wahrgenommen habe, weil ich noch keinen 911er in der Farbe gesehen habe. Da sagte er zu mir, doch, und so einen hatte ich.
Hatte ich selber.
Und zwar in Kaminrot. Kaminrot, ja, richtig?
Also Kaminrot, so hieß die Farbe in der Porsche-Liste 77. Das ist rein Magenta eigentlich.
Also
okay,
es ist pink.
Okay. Telekom pink.
Ja, dann kenne ich einen. Konradsheim auch einen stehen, oder? Kann das, ja, sein?
Seit wann?
Oder hat er einen stehen? Ich muss dir mal ein Foto schicken mit goldenem Schriftzug an der Seite.
Ja, hat er mal gehabt, einen Carrera 3.0.
Ja.
Und ich hatte einen 2.7er Coupé. Das hatte ich gekauft bei Lützinger in der Schweiz damals. Und das war das Auto, was 76 auf dem Genfer Salon stand.
Okay, cool.
Und ganz harte
Farbkasten. Die Farbe haut dich um. Ja, also wirklich, weil die wirklich ultra knallig ist. Und wenn du mit so einem Auto vorfährst, ich glaube, da haben auch nur ganz wenige Autos überhaupt in der Farbe dann am Ende überlebt. Also es sind nicht viele gebaut worden,
bestimmt. Ja, und der Rest
viele sind dann irgendwann unlackiert worden. Ja. Wenn du heute danach suchst, gibt es Bilder von immer nur einer Handvoll Fahrzeugen überhaupt im Netz.
Immer die gleichen.
Ja, genau. Und das sind dann eben unterschiedliche Modelle, aber das haut einen halt raus.
Aber es ist ja eigentlich eh schade, oder? Dass die Farbwelt so eingeschränkt wurde. Ne?
Also
was ihr sagt, Leasing Silber.
Alles gleich.
Aber es ist natürlich auch dem geschuldet, dass Autos heute nicht mehr nur vom Hersteller gebaut werden, sondern dass extrem viele Teile von Zulieferbetrieben
Richtig.
Kommen.
Richtig.
Und eine neue Farbe zu kreieren oder neue Farbe im Auto zu bauen, da müsste diese ganze Zulieferkette, also Spiegelkappen oder irgendwie die lackierten Navigationsantennen oder sowas, das muss alles dann angepasst werden und jeder Zulieferer muss die Farbe dann auch im Programm haben.
Ja, aber die Hersteller sind auch, ganz ernsthaft, die sind aber auch, ich habe mich schon mal drüber aufgeregt, hier VW Golf, der neue zum Beispiel. Den gibt es nur in einer einzigen Farbe ohne Aufpreis in diesem komischen Urban Grau, oder wie die Farbe heißt.
Ja, das ist Leasing-Grau
jetzt. Leasing-Grau. Selbst ein normaler Weiß, Rot oder irgendeine Unifarbe kostet Aufpreis. Ey, sorry, was soll das denn? Das ist doch Verarschung hoch 10.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich finde das Verarschung.
Ja, natürlich.
Du kommst ins Autohaus, früher bist du ins Autohaus gegangen, da gab es immer einen Katalog
mit einer
Farbpalette drin und einer Musterpalette für die Stoffe drin. Mhm. Und dann hast du geguckt, nehme ich in dem grünen Metallic mit so, ja.
Wunderschön mit den Hinweisen, empfehlenswert,
bedingt empfehlenswert,
genau.
möglich und nicht empfehlenswert. Genau.
Das waren die vier Abstufungen der Mercedes. Und heute gehst du hin und was kriegst du fürs Geld? Ja, hier in dem Krauch, das war's, Po. Aber die Leute machen es ja mit, das ist das Schlimmste an der Sache.
Ja, fragt sich wie lange. Also das finde ich, da kippt das bei mir und beschäftigen wir uns vielleicht mehr mit dem Thema, aber ich glaube, es ist schon sehr leicht durchschaubar inzwischen, was die Marketingabteilungen da erfinden. Also wenn ich höre, ein normaler Porsche, der wird dann mit irgendwelchen Kasperklebern beklebt und dann ist es auf einmal limitiert und davon gibt es dann nur 50, ist es aber dann eigentlich auch nur ein Aufkleber irgendwie auf der Motorhaube, der einmal quer rüber geht, der dann die wirkliche Änderung darstellt und vielleicht ein 1 von 50 Schild, was auf dem Motorbrett klebt, das reicht für mich nicht, um selten zu sein. Also ich finde, das kippt inzwischen, das, und das übertreiben viele Hersteller, dass sie diese Sonderserien, dass da doch wenig Sonder dran ist. Ne? Sondern das ist doch schon sehr Serie.
Naja, Carsten, ich meine im Endeffekt, jede Sonderserie heißt ja jetzt Edition.
Ja, ja.
Aber es wird nie gesagt, wie viele davon gebaut werden und dass es eine Edition ist, jedes Auto. Weil jedes Auto ist irgendwie nur in einer bestimmten Stückzahl gebaut. Also
das ist das.
Ja, die Entwicklung ist tatsächlich in eine andere Richtung. Aber genau, also auch da komme ich wieder darauf zurück. Genau das macht es eben aus, weshalb eben klassische Automobile, Youngtimer so interessant sind. Weil sie eine ganz andere Individualität bieten.
Eine ehrliche Individualität. Ne?
So ist es.
Die Leute Gedanken gemacht und das mit Liebe noch ausgesucht. Das kommt ja auch noch dazu. Du hast ja heutzutage, liest du das Auto für 3 Jahre, baust gar kein Verhältnis dazu auf.
Stimmt.
Und wenn, also keine Ahnung, wenn dir irgendein Missgeschick mit dem Auto passiert, dann ist das Einzige, dass dich das ärgert, weil du beim Leasing rückgeben die Beule rausmachen musst, ne, für teuer Geld. So. Und heute ist das eben nicht mehr so, dass die Leute ihr Auto lieben oder hegen und pflegen, sondern die wollen irgendwie, dass ihr iPhone sich damit gut verbindet.
Richtig, dass es einfach nur funktioniert.
Dann war es das, dann funktioniert das. Und nach ein paar Jahren wird es ausgetauscht, ging das dann wieder ein neuestes Auto. Und früher, wenn ich mir das überlege, wie meine Eltern oder mein Vater so ein Auto gekauft hat, dann hat er geguckt und Ding und dann wird er überlegt, welche Farbe und welcher Blauton jetzt und was gibt es denn da und welchen Motor und welche Extras sind denn sinnvoll. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern immer die Autos aus dem Vollen gekauft haben. Da wurde schon genau überlegt, ob man jetzt elektrische Fenster überhaupt braucht irgendwie. Ne? So,
klar.
Und das ist ja ganz charmant eigentlich, so heutzutage. Und gerade das, wo du jetzt sagst, musst du immer so lachen, bedingt empfehlenswert oder nicht empfehlenswert, genau die Ausstattung ist eigentlich heute gesucht, ne?
Ja. Diese Fehlfarben. Ich kann mich noch gut dran erinnern und ein Stück weit kommt natürlich, das hat Jens auch recht, dass die Kunden das natürlich auch ein Stück weit mitmachen, weil die stehen halt auf die Grautöne dann, die nehmen innen alles nur noch schwarz, weil sie der Meinung sind, hell ist so empfindlich, was auch wieder Quatsch ist. Mhm. Sie trauen sich keine Kombination zu kaufen, obwohl sie das Auto nur 3 Jahre fahren. Das passt ja eigentlich alles gar nicht zusammen.
Eigentlich nicht, ne?
Und das, was du sagst, mit dem bedingt empfehlenswert und möglich und so weiter. Ich habe damals Autos bauen können für die Ausstellung bei uns, als ich noch in Hamburg Verkäufer war. Und ich habe dann bewusst Kombinationen gebaut, die eigentlich nur bedingt empfehlenswert waren. Also so, ich sag jetzt mal, Indium Grau war so ein bräunliches Grau bei einem CLK Cabriolet und dann mit einem Innenraum in Cappuccino-Farben. So. Das hätte keiner sich getraut, das zu bauen. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, war das Auto aus der Ausstellung innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen im Zweifel, tatsächlich verkauft. Weil nämlich diese Farbkombination die Leute dann geflasht hat. Die haben gesagt,
ja, die, mal, müssen wie das sehen, aussieht. Ne?
Die müssen das sehen.
Genau.
Und wenn sie es sehen, trauen sie sich das auch zu kaufen. Wenn aber in der Ausstellung immer nur Autos mit einer schwarzen Innenausstattung stehen, dann entsteht auch der Eindruck, es gibt nur das. Und blind etwas zu bestellen, was du vorher nicht gesehen hast,
so
gerade
Geld.
Ein heller Innenraum,
ja.
Oder auch ein Rotton, bei dem ja wirklich zwischen, ja, das ist ein Rot, das würde ich fahren und, oh, das ist ein Rot, das will ich im Auto nicht haben, ein schmaler Grat.
Absolut,
ne?
Ja. Aber es lässt mich ein W140, nachdem ich, also da schaue ich immer mal so nach, den habe ich gefunden, also den habe ich mir 10.000 Mal angeguckt, der stand auch ewig lang und dann war er weg und ich habe wirklich
welcher.
Lange überlegt.
Mal gucken, welcher, ich gucke ja auch immer.
Ja, erzähl. Also ein 140er, ich müsste jetzt lügen, wo er stand, aber das fand ich damals bei Mercedes so toll. Die haben ja alles eingefärbt. Und
genau.
Der war rot.
Ja.
Ich kenne den Rotton nicht.
Ja.
Er hatte drin rotes Velour. Und du zückst das Handy und du hast
ihn
wahrscheinlich
auch. Ich zeige ihn dir sofort.
Weil und er hatte ein rotes Armaturenbrett und rote ABC-Säulen und einen roten Himmel.
Ja, ja, ja.
Aber in einem anderen Rotton.
War als ja passend.
Ja.
Ein bisschen dunkler rot.
Ja, ja, genau. Und
ja,
ich
ja.
Und ich habe auch mal, also bei E-Klassen dann die auch manchmal blaue Armaturenbretter und so.
Genau.
Das ist ja eigentlich ganz schick. Ne?
Oder grün. Irgendwo
grün gibt es ganz auch.
Dunkelgrün,
ja.
Dunkelgrün im Innenraum.
Ich glaube dir doch auch, ich habe dir doch auch, glaube ich.
Champagnerfarben außen, inneren dunkelgrün.
Super, oder?
Ein 140er stand in Bremen. Auch bei jemandem, den ich kenne sogar. Und zwar ein 140er in grün Metallic mit innen drin auch grünem Leder. Und eben auch der komplette Innenraum grün gefärbt und 600er kurz.
Ja, das ist natürlich
so. Wie sie das auch, ne? Porsche hat das früher auch gemacht.
Ja, genau.
Beim Carrera 3.2 genau. Und so, es war auch beim Matching, sogar die Dachbühne waren dann.
Weinrote Armaturenbretter und so.
Ja, oder hast du hier ein Schlammgrau, ich habe immer Schlammgrau gesagt, hast du Graugrün innen drin gehabt, hast dann im gleichen fassenden Oliv zu den Sitzen oben im Dachbühne
benutzt. Mega, oder? Das ist leider auch vorbei.
Das ist
vorbei. Ich meine, wir machen manchmal, in der amerikanischen Version sieht man da immer noch so helle Armaturenbretter, das kann ich nicht nachvollziehen, aber diese farbigen Armaturenbretter sind vorbei. Auch zu teuer wahrscheinlich anzukaufen. Ne?
Ja, das ist der Punkt, glaube ich.
Ja,
das sollte in der Produktion nicht mehr gehen.
Genau. Die haben ja damals überhaupt in der Produktion konntest du so viel Geld einsparen. Das machen sie jetzt. Jetzt sparen sie
ja. Ja, bei dem Volvo 240 übrigens, um zum besten Auto der Welt zu kommen, da ist zweifarbig, das Armaturenbrett schwarz und blau auch.
Ja,
weil
okay,
die Innenstelle blau ist.
Das sind zwei Töne, die immer ganz gut zusammenpassen.
Ja.
Du bist ganz verliebt in deinen weißen
Handelsware.
Ja. Alles Handelsware. Ich merke, ich weiß das bei ihm dann immer schon genau. Der steht dann auch irgendwie immer gefühlt 3 Tage länger hier neben den Sitzen und vor seinem Büro, damit er aus seinem Büro darauf gucken kann. Also er tut ja immer so, als wäre das alles immer.
Ich bin ja der,
für die Emotionen zuständig ist und er ist der knallhart.
Autos lassen mich total kalt.
Genau.
Hier geht nur um Geld.
Nee, ich glaube, wenn man das wirklich gut und professionell machen möchte, wie bei allen anderen Themen auch. Wenn man keine Leidenschaft dafür hat, funktioniert es nicht.
Naja, stimmt. Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, das Schlusswort, eigentlich ist das ein schönes Schlusswort.
Nee, jetzt. Das gibt noch nicht für Schlusswort.
Doch,
Schlusswort macht Carsten.
Das Schlusswort ist natürlich die letzten 50 Liter, wie ihr wisst.
Die was?
Die letzten 50 Liter. Da bin ich gespannt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahrt ihr sie? Wer will anfangen?
Du, Jens.
Jens.
Die letzten 50 Liter?
Ja.
Also muss ich mir wie ein Traumauto aussuchen, oder was?
Nö, mit dem Auto, mit dem du es verfahren würdest. Das ist wahrscheinlich der Volvo 240, wo du mit deinem Kind, wenn sie da wieder geöffnet hat, in die Kita fährst. Ach nee, du hast ja ältere Kinder in die Schule.
Die letzten 50 Liter, die ist jemals...
Also mal angenommen, das Rohöl geht aus.
Das
ist ja immer... Tu doch nicht so, du kennst doch meinen Podcast. Verdammt, er kennt es wirklich nicht. Nein, und jeder kriegt nochmal 50 Liter zugeteilt.
Ja.
Und du darfst jetzt ein Auto aussuchen, in dem du es verfährst und auf welcher Strecke.
Auf welcher Strecke? Ich fahre mit dem Carrera 3.2 Clubsport die Amalfi-Küste runter.
Sehr gut. Und du?
Ich fahre mit meinem Mustang die 3 Kilometer lange Brücke auf die Insel, wo mein Vater herkommt, Isla de Arosa, wer das googeln möchte, in Galicien. Und die fahre ich damit einmal in die Richtung und wieder zurück. Dann sind die 50 Liter nämlich weg.
Welcher Mustang ist das? Was für einer?
Ein 69er Fastback.
Okay.
Mit einem 7,5 Liter Ford Racing Motor, also ein 460er. Mit ordentlich Dampf.
Klingt und, so, ja.
Schaltgetriebe wohlgemerkt. Hydraulischer Kupplung. Tramac-Schaltgetriebe, ziemlich böse Kombination und hat zumindest bevor der Motor gemacht wurde und 370 kW auf der Hinterachse gehabt, also gemessen. Also
okay.
Von daher, die 50 Liter, die
sind einfach, gut angelegt.
Die sind gut angelegt und das würde ich dann nochmal machen, weil das ist doch immer ein Hochgenuss. Ich fahre ihn viel zu selten und wenn ich ihn fahre, dann sind das die letzten 50 Liter.
Und du?
Ich sag's in meinem letzten Podcast.
Ha! Das dauert ja noch ewig.
Oder irgendwann mal zwischendurch. Man muss halt einfach durchhören.
Ja, genau. Das ist ja auch spannend. Ne?
Oder nehme ich die letzten 50 Liter in meinem W210er auf dem Weg nach Hause.
Ich bin übrigens mal, war ich eingeladen von Smart mit dem Smart Crossblade, wie der vorgestellt worden ist.
Oh, der offene.
Den bin ich die Amalfi-Küste runtergefahren.
Okay, cool.
Boah, das ist so eine geile Strecke. Und die mit dem Carrera 3-2 Clubsport. Okay, lass mir das.
Eigentlich auch ein cooles Auto. Danke, Jungs. Hat Spaß gemacht.
Danke, Carsten.
Wir danken dir, Carsten. Es war sehr unterhaltsam.
Aufschlussreich.
Aufschlussreich war es auch. Alle.
Vor allem für die Hörer wahrscheinlich. Ich mache jetzt aus, oder?
Jawohl. Ja.
Danke fürs Zuhören. Das war die alte Schule für diese Woche. Hört noch mal rein bei den Kollegen von 2 aus 11, falls ihr es noch nicht getan habt. Und nächste Woche gibt es auch eine nicht ganz normale Folge, denn ich habe meinen Gast nicht persönlich getroffen, sondern musste ihn übers Internet aufnehmen. Aber nicht, weil ich zu faul war, durch die Gegend zu fahren, sondern weil er in Amerika lebt. Er spricht aber trotzdem Deutsch und hat beim Gespräch die ganze Zeit Pfeife geraucht. Na, wisst ihr schon, wer es ist? Ich bin mir sicher, ein so langes Interview habt ihr mit ihm noch nie gehört. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er zugesagt hat. Freut euch auf nächsten Donnerstag und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.